vor allem natürlich die Frage, wie sehr hat Musik, diese Kinderlieder, wie sehr haben die geprägt? Also es gibt ja verschiedene Formen, die in der DDR einfach zwingend waren, dass du in diese Ideologie, also eingeschworen werden solltest.
Ich habe es ja dann für Lucky geschrieben und er hat es für mich geschrieben. Es war eigentlich nicht so direkt, sich zu dem Kinder herabbeugen und dem Kinder was Schönes geben. Nein, es war auch für uns selber. Es musste uns gefallen. Und wir mussten hundertprozentig dahinter stehen. Und dann gefiel es auch Kindern.
Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 83. Liedgut. Mit diesem DDR-Kinderlied-Klassiker begrüße ich euch recht herzlich zur neuen Folge von Staatsbürgerkunde. Das Lied trägt den Titel Unsere Heimat und ist bereits 1951 entstanden. Wenn ihr oder eure Eltern in der DDR aufgewachsen seid, stehen die Chancen also nicht schlecht, dass jemand aus eurer Familie dieses Lied schon einmal gesungen hat. Aber wie intensiv habt ihr euch damals oder später mit dem Lied und seinem Inhalt beschäftigt? Und diejenigen von euch, die das Lied nicht kannten, wie erging es euch beim ersten Hören dieser Zeilen? Vielleicht habt ihr ja gedacht, ein wenig pathetisch und schwülstig klingt es für heutige Ohren. Oder so idyllisch wie besungen war die DDR bestimmt auch nicht überall. Wie spannend es sein kann, vermeintlich harmlosen und unpolitischen Kinderliedern zwischen die Zeilen zu schauen und welche Gegenmittel zum staatlich verordneten Liedgut in der DDR erblühten, darum soll es in dieser Episode gehen. Ich lade euch ein zu einer Reise durch Liederbücher und Schallplattensammlungen. Los geht es mit einem kurzen Gespräch, das ich mit Sören Marutz in Suhl auf der Geschichtsmesse in diesem Jahr geführt habe. Sören ist Ausstellungsleiter des DDR-Museums Berlin, das diesen Podcast mit unterstützt. Zwischen zwei Programmpunkten hat mir Sören im Speisesaal erzählt, wie das soeben angespielte Lied Unsere Heimat Arbeitsobjekt und Fokuspunkt einer ganzen Sonderausstellung wurde.
Wir haben dieses Lied genommen und es quasi seziert. Das heißt also, die Begriffe, die in dem Lied vorkommen, also in unserer Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, und haben in den 26 Vitrinen, die wir in unserer Sonderausstellungsfläche zur Verfügung haben, diese 26 Begriffe vorgestellt und mit Exponaten untermauert.
Kannst du ein Beispiel nennen, wie ihr das dann bebildert habt und visualisiert habt, was in dem Lied vorkommt?
Ja, wir gehen mal parallel in den Liedtext rein, weil die Textsicherheit der Deutschen beschränkt sich ja bekanntlich immer nur auf die erste Strophe. Ja, wir haben natürlich für die Heimat selbst das Buch Heimatkunde genommen, das Lehrbuch, weil Heimatkunde war ein Schulfach in der POS, Polytechnischen Oberschule, gewesen, was von der ersten bis zur vierten Klasse unterrichtet wurde und dementsprechend auch ein eigenes Lehrbuch bekommen hat. Wir haben für die Wiese und das Gras, was eigene Begriffe waren, ein Glas DDR-Kunsthonig, daran erinnere ich mich, genommen. Muss man erklären, in der DDR war Honig Mangelware gewesen und dementsprechend wurde er so weit gestreckt, dass es nur noch Kunsthonig war und als Kunsthonig verkauft werden sollte, mit 10% Bienenhoniganteil. Wir hatten uns mit der Umweltvergiftung beschäftigt, denn es kommt auch die Zeile vor, und die Fische im Fluss sind die Heimat. Und da bildet sich natürlich die geistige Folie ab, dass die Flüsse in keinem guten Zustand, in einem sehr schlechten Zustand der DDR waren und wir allerorten Fischsterben hatten. Denn wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört, so heißt es im Text. Und das Schützen hieß in dem Fall auch mit der Waffe in der Hand, die Heimat zu schützen, was sich auf den Schießbefehl runterbrechen lässt. Aber nicht nur, auch auf die vormilitärische Ausbildung, die Wehrlager, die in der Schule üblich waren, und auch in der Berufsausbildung. Und das haben wir damit beleuchtet. Jetzt überlege ich gerade, was wir für ein Exponat dazu gewählt hatten. Ich glaube, wir hatten eine Kalaschnikow-Attrappe mit ausgestellt gehabt, die als Holzattrappe zum Üben verwendet wurde.
Gab es dann auch Rückmeldungen von den Besucherinnen, dass sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich dieses Lied nochmal ganz anders wahrgenommen, was ich als Kind schon gesungen habe?
Ja, natürlich. Wir haben es natürlich bei der Eröffnung auch mit angespielt. Eigentlich brauchte man nur 3 Takte vorsummen und der Rest sang mit. Also das war in aller Munde oder in aller Ohren genau genommen gewesen. Die Wiedererkennung war bei denen, die es noch in der Schule hatten, so nahezu 100% gewesen. Trotzdem gibt es natürlich Leute heute, Nachgeborene, die das Lied gar nicht mehr kennen. Deshalb haben wir den Text jeweils auf die Vitrinentexte mit, also draufgedruckt, also sprich immer eine Notenzeile, was jetzt nicht den Anspruch erhob, dass man es komplett singen kann, aber was eben einem erschlossen hat, dass wir dieses Lied genommen haben. Es gibt auch vergleichbare Lieder, eins ganz ähnlich, Die Heimat hat sich schön gemacht, das ist das sagen wir mal Konkurrenzlied gewesen, wo wir auch überlegt hatten, ob wir nicht lieber das nehmen, aber bei unserer Heimat hat sich's dann von den Begrifflichkeiten noch viel mehr angeboten, weil es eben genau das beschreibt, also was wir in der Ausstellung auch mit darstellen wollten und was wir als Kuratoren selbst nicht hätten besser zusammenschreiben können.
Für mein nächstes Gespräch bin ich in den Ruhrpott gefahren und befinde mich jetzt in Bochum und mir gegenüber sitzt Annika. Hallo Annika.
Hallo Martin.
Annika ist die Mutter einer Hörerin, die mich im Jahr 2017 angeschrieben hat mit einer Bitte. Vielleicht erinnern sich manche noch, da ging es darum, dass eben Annika, also die Mutter der Hörerin, an ihrer Bachelorarbeit saß über Musik und Identität in der DDR und dazu eine Online-Umfrage gestartet hat. Und hatte ich ja im Podcast aufgerufen, dass ihr euch da alle fleißig beteiligt. Und habe natürlich bei der Gelegenheit auch gleich ja, die Gelegenheit genutzt und zu fragen, ob, wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, wir über diese Arbeit sprechen können. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. War auch der Auslöser tatsächlich für diese Folge, die sich mit Kinderliedern beschäftigt. Und ja, jetzt sitze ich in Bochum im Arbeitszimmer von Annika und will gerne mit ihr über ihre Arbeit sprechen. Aber davor bitte ich jetzt Annika, sich selber erstmal vorzustellen. Was hat dich denn in den Ruhrpott verschlagen? Denn du bist gebürtig auch nicht von hier.
Nein, genau. Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin in Freiberg geboren. Das liegt am Fuße des Erzgebirges. Vielleicht kennt man es auch durch die größte montanwissenschaftliche Universität der Welt. Also es ist eine kleinere Stadt, in der bin ich geboren und aufgewachsen. Und eben auch durch das DDR-Schulsystem geprägt. Und ich habe das ganz normal durchlaufen, wie man das eben so gemacht hat. POS und später EOS.
Also sind Schulformen, die wir auch schon mal vorgestellt haben.
Genau, die du schon mal hattest, ne? Genau.
Und EOS, erweiterte Oberschule, POS
war. Polytechnische.
Polytechnische Oberschule, genau.
Ja, andere Schulformen gab es ja eigentlich auch gar nicht.
Ja.
Und die habe ich also durchlaufen und an der EOS hat man ja Abitur gemacht. Und dann wollte ich gerne studieren. Dann habe ich aber eine Ablehnung bekommen für meinen ersten Studienwunsch. Das lief in der DDR ganz normal, ohne Begründung. Also da hat man einfach eine Absage erteilt bekommen und fertig.
Was wolltest du studieren?
Ich wollte Forstwirtschaft studieren.
Aber ging auf jeden Fall nicht und dann ja. Musstest du dich nach was anderem umgucken.
Ja, genau. Das war dann so, dass ich einfach mich entschieden hatte, dann mache ich erstmal eine Berufsausbildung. Dann habe ich Buchhändlerin gelernt. Das ist ein schöner Beruf, den ich auch gerne gemacht habe. Später habe ich dann in einer Bibliothek gearbeitet. Mit dieser Ausbildung ist man ja auch ganz gut prädestiniert dafür. Und dann habe ich mich nochmal für ein Studium beworben und bin wieder abgelehnt worden. Das war dann Bibliothekswissenschaft. In Leipzig wollte ich das gerne machen und bin wieder abgelehnt worden, auch wieder ohne Begründung. Und da war ich schon echt geknickt. Vielleicht noch zum Hintergrund. Ich komme aus einer christlichen Prägung und war sehr aktiv während meiner Jugend in einer Umweltgruppe in meiner Kirchengemeinde. Und das habe ich auch bis später beibehalten. Also ich habe das nicht abgelegt und habe eben auch dazu gestanden. Ich habe auch Anfragen bekommen, ob ich in die Partei, also in die SED eintreten will. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, das geht nicht, weil ich christlich bin. Und das war in der DDR natürlich ein ziemlich schwieriger Punkt, ja, weil das war nicht gewünscht und nicht gut gelitten. Und ich persönlich denke natürlich, dass meine Ablehnung zu den beiden Studienplätzen viel damit zu tun hat. Ja, also das war einfach eine Form, auch Leute, naja, würde ich mal sagen, klein zu kriegen oder klein zu machen.
Wir haben uns ja so, im Vorgespräch auch unterhalten über Jens Goldhardt, den Musiker von Orgelsax, den ich auch schon mal im Gespräch hatte, der ja eine ähnliche Vita hat, der dann eben an diese kirchliche Hochschule gehen konnte, weil es da Verbindungen gab, aber der hätte auch nicht normal studieren können, weil er eben aus diesem christlichen
Umfeld kam. Und wenn man dazu gestanden hat, dann war das wirklich eine schwierige Sache. Ne? Also,
okay, also ging genau. auch nicht.
Und ging auch nicht. Und das war der Punkt, wo ich mich entschieden habe, so, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich.
Ja. Welches Jahr war das dann?
89.
Okay.
1989. Ich war da auch echt geknickt, weil beim zweiten Mal habe ich gedacht, na gut, jetzt hat es schon sehr offensichtliche Gründe. Ja, genau. Und dann bin ich eben ins Ruhrgebiet gezogen.
War das dann nach der Maueröffnung?
Mit der Maueröffnung sozusagen, wo die DDR noch bestand. Die blieb ja bis 1990.
Oktober. Aber du bist jetzt nicht geflohen oder einen Ausreiseantrag gestellt, sondern du bist dann so in dieser Umbruchswendezeit rüber.
Ja, genau. Aber ich musste noch zum Beispiel ganz genau auflisten, was ich mitnehme und welche Gegenstände ich. Also ich habe diese Listen, die habe ich sogar alle noch mit Schreibmaschine getippt und so. Das musste ich noch machen, weil es ja noch die DDR war.
Okay, also
aber das war nicht mehr dieser ganz harte Ausreiseantrag, sondern eben
da haben
wie,
Sie
so
dann schon
so eine, wie so eine Art Umzug oder so. Aber ich musste noch diese Liste abgeben.
Aber du hast dich offiziell abgemeldet und bist dann ins Ruhrgebiet?
Ins Ruhrgebiet gezogen. Erst war ich in Hessen bei meiner Großmutter und dann ins Ruhrgebiet, weil ich da eine Arbeit gefunden hatte. Und das war dann für mich ganz gut. Ich habe dann als Buchhändlerin gearbeitet und und dann hat es aber doch immer in mir gegärt. Ich wollte ja gerne studieren und das war ja eigentlich so ein ganz langer Wunsch, den ich hatte. Und dann habe ich ein berufliches Zusatzstudium noch gemacht und
im Buchhändler-Bibliotheksumfeld.
Im Bibliotheks. Mhm. Also ich arbeite jetzt in der Bibliothek und dann eben Bibliotheksmanagement als Weiterbildungsstudium gemacht. Und das war auch sehr gut. Aber ich wollte einfach immer noch mal so ein richtiges Uni-Studium machen. Und das war schwierig für mich insofern, weil ich Kinder habe und da kam so ein Präsenzstudium halt wirklich nicht in Frage, wo man so von morgens bis abends da ist. Und natürlich müssen die Kinder ja auch von was leben und ich auch. Und deshalb bin ich dann eben auf die Fernuniversität gekommen. Fernuniversität in Hagen, die genau für solche Leute wie mich wirklich gute Studienbedingungen hat, weil dort kann man in Teilzeit studieren. Dort kann man auch mal ein Semester nichts also schon was belegen, aber keine Prüfungsleistung abgeben. Also der Zeitplan ist nicht so streng vorgegeben wie an einer Präsenzuniversität, wo da ja ein ziemlich straffes Studienprogramm dranhängt. Und in der Fernuni ist natürlich auch, das ist eine Universität und das Niveau ist hoch. Aber das Zeitmanagement liegt bei den Personen selbst, die sich entscheiden, dort zu studieren.
Mein Papa hat ja da auch studiert. Der hat ja dann, weil er eben nicht mehr Lehrer sein konnte und wollte nach der Ausreise, hat er auch an der Universität Hagen, ich glaube, Diplom-Betriebswirt noch gemacht, damit er eben einen Abschluss hat, der hier auch anerkannt ist. Ich glaube, der wurde auch teilweise nicht anerkannt, der Lehrerabschluss.
Ja, genau, das könnte sein.
Hm. Und dann wusste ich, hat er immer Post gekriegt von der Universität Hagen und musste dann immer nach der Arbeit noch Hausaufgaben machen und Arbeiten schreiben.
Ja, das habe ich auch so gemacht, ne?
ne, dass ich eben nach der Arbeit auch viel mache oder am Wochenende. Das ist aber eben eine gute Form für ja, Leute, die später nochmal studieren wollen oder Leute, die eben ja so Kinder haben oder die sagen, jetzt bin ich in Rente, jetzt muss ich aber doch nochmal was Neues machen. Also es gibt ganz viele Motivationen, wo du an die Fernuniversität eben, wofür du dich da entscheidest. Und du musst natürlich wissen, dass du keinen, also du kannst kein, du machst einfach ein schriftliches Studium, weil du ja aus der Ferne studierst, von deinem Heimatort. Ja, also du kannst keinen Laborstudiengang machen, also Medizin oder sowas, wo du eben immer auch ganz viel praktische Sachen machen musst. Das geht da natürlich nicht.
Und du hast jetzt auch nicht Forstwirtschaft gemacht und du hast jetzt auch nicht Bibliothekswissenschaft gemacht. Nee. Das dritte Studium ist es dann geworden.
Die dritte Sache ist es jetzt geworden und bin ich auch sehr froh drüber. Und das war eben Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Literatur und Geschichte, wobei ich dann wirklich bei der Geschichte kleben geblieben bin, weil ich nochmal Geschichte neu denken konnte, neu haben konnte, weil in der DDR der Geschichtsunterricht, der war ja ideologisch eingefärbt. Ja, das, was ich als Schulstoff hatte, war eben immer unter der Prämisse Marxismus, Leninismus und da drüber hat man alles interpretiert.
Das lief alles auf ein Ziel hin und es war alles, hat sich alles auseinanderentwickelt, genau, damit dem Denkmuster gefolgt ist.
Ja, genau. Und für mich war das schön, Geschichte nochmal ganz von vorne anzufangen, ganz neu denken zu können.
Das lief dann auf eine Bachelorarbeit hinaus.
Genau.
Und die hat sich dann auch noch mit einem Thema beschäftigt, was dann auch ein Hobby von dir noch parallel ist, die Musik nämlich.
Musik, ja. Das ist für mich eben sehr wichtig. Ich mache privat viel Musik. Ich singe im Chor, in zwei Chören sogar und ich spiele auch ein Instrument und ich singe total gerne und ich merke einfach, wie Musik in mein Leben, in meinem Leben echt eine große Rolle spielt, weil es einfach mag und bei dieser Überlegung, was ich dann eben als Bachelorarbeit mache, zu dieser Idee bin ich dann bei einer Präsenzveranstaltung, bei einer Exkursion gekommen, die sich damit beschäftigt hat, dass man eben in die Geschichte der DDR abtaucht. Also das war eine Exkursion, die wirklich in den fünf Bundesländern stattgefunden hat, die eben in Ostdeutschland liegen und da haben wir bestimmte Städten besucht und uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt und dabei kam mir dann die Idee, dass eben die Musik auch auf jeden Fall eine Menge sagt über Identität, über Prägung. Was habe ich als Kind für Lieder gelernt? Was habe ich als Kind für Musik gehört möglicherweise? Bin ich dadurch beeinflusst worden? Also gab es eine ideologische Beeinflussung? Was hat das mit mir gemacht? Auch, dass ich vielleicht bestimmte Lieder gar nicht gehört habe, gar nicht kenne. Ja, das ist auch so eine Sache. Und das hat mich dann dazu bewogen, mich mit diesem Musikthema näher zu beschäftigen.
Dann sag doch nochmal den Titel deiner Arbeit. Den haben wir nämlich noch gar nicht genannt.
Ja. Musik und Identität. Eine Untersuchung anhand ausgewählter Lieder des Musikunterrichts der ersten Schuljahre in der DDR.
Genau, jetzt wird nämlich auch klar, wo der Bezug zur Folge ist, denn es geht, wie ich anfangs schon gesagt habe, um Kinderlieder, wird man es jetzt umgangssprachlich nennen, aber hier eben ausgewählte Lieder aus dem Musikunterricht der ersten Schuljahre.
Ja, genau.
Genau, was... Also, wir haben ja schon gesagt, du hast einen musikalischen Background, du machst gerne Musik. Was hat dich denn an den Kinderliedern so fasziniert?
Vor allem natürlich die Frage, wie sehr hat Musik, diese Kinderlieder, wie sehr haben die geprägt? Also es gibt ja verschiedene Formen, die in der DDR einfach zwingend waren, dass du in diese Ideologie, also eingeschworen werden solltest. Ja, also die zum Beispiel der Begriff sozialistischer Realismus in der Kunst, in der Literatur wurden plötzlich andere Bücher geschrieben und andere Bücher natürlich in der Schule auch gelesen. Ja, es gab eine totale Auflösung der Strukturen, es sollte ja kein Privateigentum mehr geben und so weiter. Also der Sozialismus musste irgendwie aufgebaut werden.
Und musste irgendwie auch in die Köpfe rein.
Und musste in die Köpfe rein, ganz genau. Und da hat man natürlich viele Felder bedient dafür. Ja, und in der Kultur waren das eben in der Kunst bestimmte Sachen, also wie macht man Ausstellungen, welche Museen was zeigt man in den Museen, welche bildende Kunst und so weiter. Und bei Büchern ganz wichtig, es gründeten sich neue Verlage, die auch diese sozialistische Literatur verlegten und so weiter und einen anderen Geist bringen wollten. Und bei der Musik war es eben dasselbe. Also da musste auch etwas Neues geschaffen werden. Neue Lieder entstehen, die die Menschen auf praktisch den Sozialismus eingeschworen haben.
Vor allem die jungen Menschen in dem Fall, also die Kinder.
Vor allem die jungen Menschen. Ne? So, und dann muss man einfach mal auf die Zeit schauen, wo diese Lieder, diese neuen Lieder entstanden sind. Also die historische Situation war so, nach dem Krieg lag alles in den deutschen Gebieten, überall war alles zerstört, ja. Und es musste aufgebaut werden. Dann gab es diese schwierige Situation mit den verschiedenen Besatzungszonen. Dann gab es eben diese Gründung der DDR und die Gründung der Bundesrepublik, also diese Teilung Deutschlands. Und in dem einen Teil, eben in der DDR, wurde der Sozialismus aufgebaut. Und das war neu, das gab es vorher nicht. Es gab auch kein Vorbild dafür, also keine... dass man sagt, wo gab es das überhaupt schon mal? Also, dass man Land teilt. Es gab natürlich den großen Bruder, die Sowjetunion, aber die haben sich ja nicht in zwei Staaten oder so geteilt, wie das eben in Deutschland war. Ne?
Aber die hatten vielleicht auch schon das hinter sich, dass die quasi so eine Kulturrevolution, Anführungszeichen, ja, gemacht haben, wo dann auch in Russland neue Kunstformen und neue Gedichtformen, Literaturform und Musik auch etabliert wurde.
Genau. Und das war ja auch der große Bruder und danach hat man dann auch alles ausgerichtet. Und dann, aber gut, die Sprache war eine andere. Also wenn du, die Kinder mussten zwar in der Schule Russisch lernen, das war ja ein Pflichtlehrfach, aber bei Liedern, also die Muttersprache ist ja schon Deutsch gewesen und bei Liedern, da gab es einfach noch keine, ja. Sicher hat man auch russische Kinderlieder in der Schule gelernt, wenige, aber also ich hatte das schon, ein paar wenige kann ich sogar heute noch, aber es gab ja keine deutschen
sozialistischen
oder neue Lieder oder so. Gab es nicht.
Man hat mal da angefangen zu überlegen, jetzt braucht man diese Art Lieder.
Und das hat eben ganz viel, ja, da muss man eben wirklich auf die Jugendorganisationen gucken, wann sind die gegründet worden. Ne? Also ich sag's nochmal, da gab es ja diese Jungpioniere, die Thälmann-Pioniere und die FDJ.
Freie Deutsche Jugend.
Ja, genau. Und die Jungpioniere, das waren die mit dem blauen Halstuch, Thälmann, die mit dem roten und dann eben die FDJ. Und die sind ja sehr früh gegründet worden, noch vor der Gründung der DDR, die FDJ 1946.
Also in 40er, 50ern hätte ich jetzt auch gesagt, dass da,
ja,
Ende 40er, dass da losging, genau.
Ja. Und damit einher gingen eben auch diese Überlegungen, wie baut man so eine Jugendorganisation auf, ja, was ist da wichtig? Und ein Punkt ist immer Freizeit, ja. Was macht man in der Freizeit? Was, wenn man Kinder an sich binden will, muss man denen ein gutes Freizeitprogramm machen, man muss den Pionierlager machen, FDJ-Lager und so weiter.
Also Rituale schaffen.
Ja, Rituale schaffen. Und ein Punkt ist eben auch, du musst neue Lieder kreieren. Das ist einfach so. Du kannst nicht die alten singen, die aus der Zeit des Nationalsozialismus schon mal gar nicht, ne? weil das war ja gerade auch ein Wunsch, sich komplett vom Nationalsozialismus abzusetzen und diesen sozialistischen Staat aufzubauen. Die Anfangsideale waren ja sehr
Antifaschismus
groß und sehr hoch, ne? Genau. Und wenn man das eben in diese ganz große, also in diese Anfangszeit zurückversetzt und sich mal vorstellt, wie zerstört Deutschland war, dann war dieser Wunsch total verständlich, dass man was Neues aufbauen wollte. Ja.
Und dann hat man hat man Kommunisten beauftragt, Lieder zu schreiben, ja, oder saß eine Kommission zusammen oder wer hat es dann gemacht?
Also da gibt es verschiedene Wege. Also es gab natürlich auch Leute, die oder Komponisten auch oder so, die sich sehr schnell eben für die DDR bewusst entschieden haben. Ich nenne jetzt mal ganz markant Hans Eisler, den kennt wahrscheinlich jeder, die also sehr bewusst auch diesen Weg eingeschlagen sind. Und dann gab es aber zum Beispiel auch einen Aufruf in der Zeitschrift Theater der Zeit, dass die Leute dort neue Lieder einschicken sollten.
Ach was, okay.
Auch so, ja. Und da gab es sehr viele Einsendungen. Das kann man nachlesen, das sind über 1400 gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das in die Liederbücher eingewandert ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir ja im Antiquariat dann sehr, sehr viele in Antiquariaten überall diese alten Liederbücher auch bestellt. Auch wirklich so aus den von 1946 eins und von 1949 und dann habe ich unten ganz oft auch diese Angaben gefunden, wer das eben komponiert hat. Und dann gab es aber eben natürlich auch wirklich Aufträge oder manches ist auch von alleine entstanden. Ja? Man wollte eben diesen Sozialismus aufbauen und wollte einen Cut machen nach dem Krieg und da gab es auch eben diesen Punkt, dass es eben über die Musik lief. Ja? Und diese Lieder sind dann eben auch veröffentlicht worden in ganz bestimmten Liederbüchern. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, eben, dass eben in diesem sozialistischen Staat das christliche Liedgut oder auch das christliche Leben, das sollte eben ja nicht mehr stattfinden. Also es sollte Jugendliche oder überhaupt andere Gruppen sollten sich nicht mehr unter diesem christlichen Vorzeichen in Kirchen oder so treffen, sondern eben in der Pionierorganisation, in der FDJ-Organisation und so weiter. Ja? Und damit man eben auch diese ideologische Beeinflussung vornehmen konnte. Also das war ja, man wollte sozusagen die ganze Jugend auf den Sozialismus einschwören. Und das ging nicht, wenn du dieses christliche Parallel erlaubt hast. Und deshalb sind zum Beispiel eben diese christlichen Ferienlager, die es auch gab, also diese christlichen Lager, die sind dann verboten worden. Die mussten geschlossen werden. Das waren 154 Stück.
Das heißt, du hast dich dann hauptsächlich auf diese Bücher gestützt bei deiner Arbeit, hast dann diese Musikbücher, Schulbücher, die angeguckt, welche Lieder da aufgetaucht sind.
Genau.
Und hast dann verschiedene Kategorien definiert für dich. Vielleicht liest du die einfach mal kurz vor, bevor wir weiter über die sprechen. Dann haben die Hörer die schon mal gehört.
Ja.
Und wir nehmen dann jetzt gleich immer wieder drauf Bezug auf eben diese fünf.
Genau. Also eine ganz große Gruppe sind Pionierlieder. Eine weitere große Gruppe Mutti-Lieder. Die dritte Gruppe Heimatlieder, dann Friedenslieder und dann Jahreszeiten oder ich habe es begrenzt eigentlich auf Weihnachtslieder. Ja? Und diese fünf Liedgruppen habe ich eben gewählt. Was auf jeden Fall noch gesungen wurde und auch im Lehrplan verankert war, waren Volkslieder. Alte deutsche Volkslieder, die es schon lange gab. Die habe ich aber nicht mit reingenommen, weil die ja nicht DDR-typisch sind.
Und weil die nicht neu konzipiert, komponiert
wurden.
Ganz
genau.
Sondern du hast dich wirklich auf die Lieder konzentriert, die neu entstanden
sind. Die neu entstanden sind. Und das sollte nicht mein Untersuchungsgegenstand sein. Ne? Und die habe ich rausgelassen und eben ganz viele Liedtexte gelesen und mir Lieder, diese ganzen Liederbücher, die alten, gekauft und festgestellt, oh, das wird eine riesen Hausnummer, hast du dich nicht ein bisschen vergaloppiert? Und dann habe ich beschlossen, dass ich wirklich diesen FDJ-Teil rausnehme, weil das wird zu groß. Und dann bin ich einfach auf die Schulbücher, auf die Liederbücher, Musiklehrbücher der Klassen 1 bis 4 gegangen. Also das war so grob die Jungpionierzeit, ja, und Beginn der Thälmann-Pionierzeit. Und da habe ich geguckt, was wurde denn da gesungen und was war im Lehrplan verankert. Und bei, was für mich auch ein wichtiger Punkt war, dadurch, dass ich es ja auch selber durchlaufen habe, wir mussten die Lieder auswendig lernen. Ja, das weiß ich gar nicht, ob es das heute im Musikunterricht noch so in der Form gibt, aber das stand wirklich im Lehrplan, dass es eben auswendig gelernt werden sollte. Und das macht ja was mit Kindern, auf jeden Fall. Wenn du ein Lied immer wieder holst und immer wieder singst, dann macht es mit dir, dass du das drauf hast, dass du das kannst, wenn du das vor allem als kleines Kind lernst, weil bei kleinen Kindern ist das Gehirn eben leerer als bei größeren. Oder da muss man vielleicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass jemand ein Lied auswendig lernt. Ne? Und das war ein Punkt, den ich sehr wichtig fand, weil alles, was du in der Kindheit eben recht früh lernst, ist ja auch nochmal anders abrufbar. Und habe ich eben daraufhin diese Lieder mir angeguckt und habe diese 5 Kategorien gebildet. Diese 5 Liedgruppen, habe ich jetzt selbst gebildet. Das ist jetzt nichts, was irgendwie vor mir schon andere Leute so definiert hätten, aber das waren einfach meine Beobachtungen, ne, die ich da eben angestellt habe. Und diese Lieder waren eben da konnte ich gut die Lieder zuordnen, die in den 4 Liederbüchern der ersten 4 Jahre vorhanden waren. Und das war für mich ein Grund, erstmal näher auf die Lieder zu gucken. Warum mussten denn überhaupt diese Lieder neu entstehen? Und dann hatte ich eben auch noch die Idee zu dieser Umfrage. Wie ist das denn heute? Also hat das für uns heute irgendwie noch eine Bedeutung?
Ist das hängen geblieben bei den Leuten, die es gesungen haben?
Ja, kann man das heute noch?
Und was hat das auch mit den Leuten gemacht?
Was hat das mit den Leuten gemacht? Ist das für mich heute überhaupt noch wichtig? Ja, also ein Volkslied, was ich früher von meiner Oma gelernt habe, das finde ich schön, das kann ich ja immer noch trällern. Aber was mache ich denn mit einem Pionierlied oder so? Ist das für mich in irgendeiner Bedeutung? Oder ist es wirklich nur für uns als Historikerinnen und Historiker toll, dass man daran ganz viel ablesen kann? Wie war denn die Zeit und was sagt das Lied über die jeweilige, über das Jahrzehnt in der DDR oder so?
Dann würde ich doch sagen, wir hören mal in ein Lied rein. Und fang da mal an, uns ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Ich würde tatsächlich mal mit den Mutti-Liedern anfangen, weil das jetzt vielleicht auch was ist, wo Leute, die jetzt schon ein Lied im Ohr haben, da schon wissen, was kommt. Und alle anderen, denen erklären wir gleich, warum Mutti-Lieder eine eigene Kategorie ist. Und wir hören mal in vielleicht eine das bekannteste Mutti-Lied rein, das da heißt, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dafür bin ich zu klein.
Gehen wir mal ein bisschen raus aus dem Lied und das ist jetzt quasi das Lied, was auch genau mit dem Mädchen viele im Ohr haben,
genau.
Das jetzt eben singt, was sie im Haushalt macht. Und jetzt erklär mal, was kann man an diesem Lied ablesen und warum ist das eine eigene Kategorie?
Ja, das ist von daher wichtig, wieder historisch gesehen, was war nach dem Krieg? Es gab sehr wenige Personen, die arbeiten konnten. Aber ja, es gibt viele Männer, die als Kriegsversehrte zurückkamen. Viele Männer waren gefallen und so weiter. Und deshalb war es ein wichtiger Punkt, dass Frauen in der DDR gearbeitet haben, auch arbeiten mussten.
Also allein schon die Aussage, dass Mutti zur Arbeit geht, ist eigentlich schon eine politische Aussage.
Also ich sage jetzt mal die Zahlen. 1946 lebten in der sowjetischen Besatzungszone 7,8 Millionen Männer und 10,56 Millionen Frauen. Also viel mehr Frauen, ja, und relativ wenig Männer. Und viele von den männlichen Berufen oder von den Männern sind auch noch abgewandert vor Mauerbau, ja, also so in dem Jahrzehnt, sodass also wirklich die Arbeitskräfte fehlten. So, und das ganze Land lag da in Bruch und musste aufgebaut werden, ne? Und man brauchte die Frauen zum Arbeiten. Und das war neu, ja, also auch außer Haus arbeiten. Denn dass Frauen natürlich immer gearbeitet haben, das ist ja keine Frage, aber das war ja beschränkt eben auf zu Hause und im Haus und so weiter. Ja, das war eine andere Voraussetzung.
Und hier geht Mutti eben zur Arbeit.
Hier geht Mutti raus, ja. Und das Lied ist 1951 entstanden.
Okay, also wirklich.
Also wirklich sehr früh. Und an diesem Lied kann man ablesen, da gab es auch noch keine so tollen Kindertagesstätten oder so, wo man das Kind in den Kindergarten hätte geben können.
Das bleibt eben zu Hause.
Das bleibt zu Hause. Also heute würden wir sagen, das ist vollkommen irre. Du kannst doch nicht dein Kind zu Hause lassen und dann arbeiten gehen und das Kind putzt so lange Staub und aber so schlau, dass es Essen machen darf, so schlau ist es schon mal, es geht nicht an den Herd. Ja. Also das würden wir ja heute gar nicht machen. Und wir würden auch heute sagen, also wenn wir fortschrittlich sind, würden wir sagen, na hallo, wo ist denn da der Mann? Kann der sich nicht auch mal drum kümmern?
Der taucht nämlich im ganzen Lied nicht auf?
Gar nicht auf.
Also weiß man nicht, gibt es den überhaupt?
So,
ist der weg? Ist der nicht zurückgekommen aus dem Krieg? Oder geht der auch arbeiten? Also es geht wirklich nur um die Beziehung Kind-Mutter.
Kind-Mutter. Und eigentlich, dass das Kind eben lieb sein soll. Ja, also die Mutter unterstützen, weil die Mutter hat es echt schwer. Die muss jetzt zwei Sachen machen. Die muss arbeiten gehen und sich auch noch um die Kinder kümmern. Und eben, wo ist der Vater? Das wissen wir nicht. So, und dafür mussten neue Lieder entstehen, denn es gibt durchaus Lieder, auch in unserem Volksliederschatz, in diesem deutschen Volksliederschatz, die sich mit Berufen beschäftigen. Aber die beschäftigen sich eigentlich immer mit Männerberufen. Also ich sag mal ein Beispiel, grün, ja grün sind alle meine Kleider, ja, weil mein Schatz ein Jäger ist. Also Schatz, wertvoll, yeah, er hat einen Beruf und macht was, ne? Aber er ist der Jäger. Weiß sind sie, weil der Schatz der Bäcker ist und so weiter und so weiter. Also es werden immer diese Männerberufe
genannt. Weil der Schatz dann eben der Mann ist,
ja,
und die Frau spricht quasi.
Die Frau spricht. Dann gibt es noch ein schönes Kinderlied, wer will fleißige Handwerker sehen? Ja, das sind aber Handwerker, das sind auch Männer. So, und wenn Frauen in Kinderliedern vorkommen, also die vor dem, aus den anderen Jahrhunderten, also nicht aus dem 20. Jahrhundert, sondern eben davor, wenn Frauen vorkommen, dann kommen sie ganz oft so als Magd vor, ja, oder es gibt so ein Lied mit den Waschfrauen, dann, also es gibt keine Vorbildlieder, dass eine Mutter außer Haus geht, ja, und dann da arbeitet. Und die sollten ja auch nicht so diese Berufe machen, dass sie eben nur diese Hausarbeit machen. Das mussten sie trotzdem. Aber aber sie sollten ja auch, sie sollten das Land auch mit aufbauen. Die sollten einen Kran führen können oder als Bäuerin arbeiten und nicht nur zu Hause, ja, die sollten den Traktor selber fahren können.
Das heißt, diese Mutti-Lieder sind eigentlich auch mehr Lieder über Frauen, die Mutter sind, aber auch noch was daneben machen, eben arbeiten oder das Land aufbauen oder eine Rolle haben in dieser Gesellschaft.
Eine Rolle, genau. Und das muss man sagen, es gab ja 1949 die Verfassung der DDR und da wurde ganz klar reingeschrieben, dass eben Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ja, und das stand in der Verfassung drin. Und Walter Ulbricht rief ja zum Beispiel auch die Frauen ganz bewusst mal dazu auf, in diese technischen Berufe zu gehen. Also er sagte dann, ich weiß, dass es alte Auffassungen gibt, wonach Frauen noch in die sogenannten leichte Berufe gehen. Aber wir können ja den Sozialismus nicht nur mit Friseusen aufbauen.
Hat er so gesagt.
Hat er so gesagt. Und das Wichtigste und Interessanteste sind doch gerade die technischen Berufe. Ja, also das,
wann hat er das gesagt?
1962.
Ja,
und wenn du das jetzt auch mal an den Schulunterricht andockst, den es in der DDR gab, der Schwerpunkt lag ja ganz extrem auf naturwissenschaftlichem Unterricht und auf technischem Unterricht. Mhm. Also solche Fächer wie ESP und PA und so weiter, ja, diese praktische Arbeit. Und da gab es auch keine getrennte Schule, dass Mädchen eben so nur Stricken lernten oder sowas, wobei Stricken ist ja toll, ne? Aber
also ESP ist Einführung in sozialistische
Produktion.
Genau.
Und da mussten, in den unteren Klassen gab es den sogenannten Werkkundeunterricht. Mhm. Und da mussten Mädchen und Jungen was schlossern. Mädchen und Jungen mussten was aus einem Stück Holz machen. Da gab es keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen in dieser Ausbildung. Ne? Und das war eben ein Punkt, dass man die Frauen auch auf jeden Fall eben in diesen technischen Berufen fördern wollte. Und ich wollte auch noch sagen, es gibt, weil man denkt, oh, das ist jetzt wieder so ein Mädchending in dem Lied, ist das ja ein kleines Mädchen, das dann mit seiner Puppe dasselbe spielt und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Lied, das ist auch ähnlich und das ist auch in den Schullehrbüchern drin, der unteren Klassen. Das heißt, der kleine Klaus erzählt.
Ah, okay, das kenne ich gar nicht.
Ja, und da ist das ein Junge, der Klaus eben, und der sagt, meine Mutti ist Abteilungsleiter, also nicht Abteilungsleiterin, sondern, ne?
Die ist Abteilungsleiter, ja.
Leiter, das hat man irgendwie mit der Endung, hatte man das da nicht so genau. Ich mache zu Hause dann ganz viele Sachen. Also das war jetzt nicht nur beschränkt, dass man so die Mädchen du musst auch zu Hause lieb sein und helfen, sondern eben auch der kleine Klaus.
Also die Kinder müssen unterstützen, damit Mutti eben, ne, diesen Beruf damit, machen,
ja,
kann.
Genau. Und wie bringst du neue Ideen in die nächste Generation? Du kannst dich auf altes Volksliedergut nicht berufen, weil da gab es nichts so für Frauen. Und in der Bundesrepublik Deutschland im anderen Teil, ja, wurde das nicht gewünscht. Also da war es ja noch ganz lange so, dass die Frau kein eigenes Bankkonto eröffnen durfte und dass den Arbeitsvertrag der Mann kündigen konnte. Mhm. Bis 1977, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Also Zustimmung zum Führerschein.
Genau.
Ja.
Und das heißt, da gab es auch keine Lieder in der Form, die das, oder keine Vorbildsache oder so. Und das heißt, man musste da was Neues machen. Und dann gab es auch Lieder zum Frauentag zum Beispiel. Es gibt echt ganz viele Frauentagslieder. Das ist ja der 8. März. Und damit wurden auch Frauen in ein gutes Licht gerückt und geehrt. Und die tolle werktätige, berufstätige Frau, die eben alles schafft. Ja. Und nach und nach wurde eben dann auch damit, aber das konnte man 1951 wirklich noch nicht sagen, eben ein gutes Kindergartennetz und Kita-Netz aufgebaut, was, glaube ich, bis heute im Osten besser ist als im Westen.
Also ich weiß zumindest, dass in vielen, vielen Orten, also ich kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Westen, aber das ist halt wirklich auch in vielen kleinen Orten, gibt es einen Kindergarten, auch wenn da irgendwie nur eine Hauptstraße existiert.
Ja.
Und ist vielleicht auch hier in ländlichen Gegenden auch so, aber Kinderkrippen, Kindergartennetz war auf jeden Fall sehr gut im Osten.
Ja, war wirklich gut. Und dieses Lied ist ja erstaunlicherweise dann trotzdem auch in den späteren Jahrzehnten noch gesungen worden. Also ich glaube,
ich habe das auch noch gesungen in den 70ern, 80ern
und
so.
Und später hat man dann versucht, das nochmal so ein bisschen umzudichten und die Liedzeile so zu machen, wenn Mutti von der Arbeit kommt.
Ach so, okay. Damit das Kind nicht den ganzen Tag allein zu Hause war.
So, ne, so genau, ja. Dann helfe ich und so. Ja, also ob das sich in den Köpfen so festgesetzt hat, das weiß ich nicht. Das war auch, ich habe den Originaltext genommen, weil ich glaube, so kennen es fast alle. Mhm.
Mit welcher Kategorie würdest du denn weitermachen wollen? Was bietet sich da jetzt an? Ich hatte jetzt gerade schon überlegt, dieser Aufbau zum Sozialismus, fröhlich sein und singen.
Also Pionierlieder.
Das genau, weil das geht halt, glaube ich, auch so in der Zeit dann los. Weil du gesagt hast, da wurden dann die Organisationen gegründet. Das war dann, glaube ich, auch so, ja, 40er, 50er, sowas.
Ja, genau. Da habe ich ja als stellvertretendes Lied ein Lied auch gewählt, wo eben diese ganzen neuen Schlagworte drin vorkommen, ja. Also eine Pionierorganisation gab es vorher nicht. Das heißt, du musst da erstmal das in den Köpfen klar machen, was ist das denn? Und damit du alle erwischst, musst du das in die Schule bringen und eben im Musikunterricht, also jetzt nicht nur im Heimatkundeunterricht, sondern eben auch im Musikunterricht über Lieder zum Beispiel implementieren. Es gab auch Symbole, ganz klar. Es gab einen Pionierausweis mit den 10 Pioniergeboten.
Mhm. Habe ich noch?
Ja. Super, hebt den gut auf.
Ja.
Dann gab es eben das Symbol des Halstuches, was man dann eben beim Fahnenappell umbinden musste. Es gab die Pionierbluse und es gab so diese blauen Wimpel, die dann auch die Kinder getragen haben. Und wenn eben Feierlichkeiten waren, dann musste man das Pionierhalstuch anziehen. Und ganz großer Fauxpas war, wenn es dann ein Kind gab, was nicht in der Pionierorganisation war, das war dann so das.
Dass dann im Pullover da stand.
Das dann im Pullover und das musste immer in die hinteren Reihen, ja. Damit man das auf dem Foto oder im Fahnenappell oder so bloß nicht sieht, ja, dass das Kind kein Pionier, weil das war ja dann so ein abtrünniges.
War das schwarze Schaf im wahrsten Sinne, weil es halt alle anderen.
Ja, genau.
Sahen also Uniform aus und das Kind eben nicht.
Das Kind eben nicht, das war der Knackpunkt, ne? Und also es gab, wie gesagt, diese äußeren Symbole und die Pionierorganisation ist ja gegründet worden praktisch als Vorläufer für die FDJ. Also die sollte auf die FDJ vorbereiten.
Und die dann zur SED führen. Also es war dann quasi so ein Karriereweg für die Schüler.
Das sollte der vorgezeichnete Weg im Arbeiter- und Bauernstaat sein. Und was man damit eben auch noch machen wollte, diese christlichen Organisationen aushebeln, weil das sollte ja nicht mehr sein. Es sollte keine Pfadfindergruppen mehr geben und keine christlichen Freizeiten und die Christenlehre und die Junggemeinde und so. Das waren ja Organisationen, wo der Staat keine Kontrolle gehabt hätte. Ja, und man muss ganz klar sagen, die DDR wollte ideologisieren, das kann man nicht anders sagen und das wäre in der Junggemeinde ein bisschen schlecht gewesen. Das heißt, es mussten andere Organisationen entstehen, ne? Und das war auch eine Massenorganisation, also es war eben blöd, wenn man da nicht drin war, so, ne? das wurde auch so dargestellt und da gab es Gespräche mit den Eltern und mit denen, oh, das war ein Theater, also das war schon sehr, dass viele Pfarrerskinder haben das gemacht, weil die den Hintergrund eben hatten.
Das heißt, bei den Pionierliedern geht es dann auch eher darum, das Leben in dieser Organisation, was macht das aus? Also ich kenne zum Beispiel Lieder, wo dann diese Rohstoffe gesammelt werden.
Ja, genau.
Und halt so diese Aktivitäten im Pionierkreis.
Ja, ja. Die eben diesen neuen Menschen, das neue Menschenbild prägen sollten. Ja. Ja, und dafür mussten auch neue Lieder geschaffen. Da gab es ja noch gar nichts, ne? Überhaupt
nichts. Weil es die Organisation noch gar nicht gab.
Weil die Organisation, genau.
Und dieses Leben gab es noch gar nicht.
Das, genau. Was sind denn Sekundärrohstoffe und sowas? Ja, also du musstest ja erstmal Dinge auch klar machen.
Und ist auch nicht so, bietet sich auch lyrisch jetzt nicht so an, Sekundärrohstoff. Also ist jetzt nicht so ein, also man stellt sich jetzt vor, das ist jetzt nicht so ein emotionales Lied, was daraus entsteht. Und das ist vielleicht dann auch so die Schwierigkeit gewesen, dass man halt diese sozialistisch-gesellschaftlichen Themen dann doch in irgendwas verpacken muss, was Kinder gerne singen.
Was Kinder gerne singen. Und dass dieses Lied Fröhlich sein und singen, das ist zum Beispiel auch so in so einem ganz typischen Charakter geschrieben und komponiert in dieser Trommel- und Fanfarenlyrik. Ja, also du kannst das total.
Lass das mal ganz kurz nebenbei laufen. Mhm. Du kannst aber gerne weiter erklären dazu. Ja. Also hört man schon so diese
Fanfare. Marschieren, ne? Kannst du super, kannst du so.
Und ist auch gleich so, ein, so, ne?
so eine
Kindergruppe, die da singt. Also diese Organisation, ja, hört man daraus.
Ja.
Na? Und wirklich so ein Marsch, wie du sagst,
ja,
tatsächlich.
Ja.
Und sie sprechen
Fanfare,
auch von.
Ja. Ne? Das sind wir. Wir als Gruppe.
Ja, also wirklich sehr, sehr militärisch auch,
ja,
so ein bisschen. Also
ja,
hörte dieses
du könntest
Glockenspiel.
Das, genau, du könntest das zum Beispiel super zu so einem Marsch singen.
Ja? Ja.
Oder bei einem es gab ja immer diese Pflichtveranstaltung am 1. Mai, wo man da diese Demonstration an, machen musste. Und wann war das noch? Am 7. Oktober. Ja?
Tag der Republik.
Tag der Republik.
Also Geburtstag der Republik.
Ja, genau. Da mussten ja immer diese Aufmärsche gemacht werden und so. Und da konnte man das eben total gut singen, weil das eben so einen Marschcharakter hat. Und dieses Lied hat wirklich alles drin, was neu war. Ja? Also zum Beispiel so diese enge Verknüpfung mit der Pionierorganisation. Anderen Freude bringen. Ja? Ich bin Pionier und bin gut für andere. Oder das, so die frohe Jugend, fröhlich sein und singen. Also ich bin jetzt fröhlich und ich baue alles auf und ja, so.
Aber auch das Wir, also wir
und
machen das zusammen und wir sind Teil einer Organisation oder der Gesellschaft,
ja,
oder eines großen, einer großen Gemeinschaft von sozialistischen Menschen.
Ganz genau, weg vom Individualismus, das war ja nicht gewünscht, sondern dieses Wir-Gefühl, vorwärts, wir zusammen, wir als Gruppe, wir sind Pioniere. Und dann kommen eben noch diese wichtigen Symbole dazu, die man neu eben darstellen musste, weil es die vorher ja auch noch nicht gab. Und das waren eben so dieses Flammenzeichen von diesen, von der Pionier, also nicht dieses Symbol, die Fahne, Halstuch, Pionierhalstuch. Ich bin stolz, dass ich das trage, yeah, und ja, sowas eben. Ne? Und ja, das ist also, das Lied stammt von dem Ehepaar Hans und Ilse Naumilkat. Die kommen aus der Nähe von Magdeburg und die haben sehr, sehr, sehr viele Lieder gedichtet für die DDR.
Waren die so Kommunisten oder haben die bei diesem Wettbewerb, ja, mitgemacht? Und,
nee, die waren wirklich.
Die waren
so,
Musikkomponisten.
Ja, und die waren auch eben stark sozialistisch eingestellt und deshalb war das für die eben. Also das war ein Lied, was wirklich markant ist und was ich deshalb eben auch genommen habe, weil das alles das vereint, also auch musikalisch, ne, was eben neu sein sollte. Denn wenn wir sozusagen Lieder abrufen, ja, die wir auswendig können oder so, dann denken wir ja nie den Text allein. Also wenn du ein Gedicht abrufst, das du auswendig kannst, dann denkst du den Text. Aber bei einem Lied denkst du immer in Ton und Text. Also du rufst ja eigentlich die Melodie und den Text ab. Manchmal fällt einem auch nur die Melodie ein.
Ja.
Ja, das ist auch natürlich sowas. Und da musst du natürlich auch neue Töne schaffen oder neue für die Phrasen, ja, Pionier Aufbau oder sowas, Sozialismus, da musst du Töne dafür schaffen.
Und das musst du halt in, ja,
und das musst du in eine Einheit bringen.
Jetzt springen wir vielleicht doch noch schon mal ein bisschen nach vorne. Wir hatten im Vorgespräch überlegt, ob wir jetzt erst diese Kategorien durchgehen, aber ich würde jetzt tatsächlich schon mal ein bisschen zu den Ergebnissen schielen, weil wir jetzt gerade drauf gekommen sind, diese Aufnahmen, die wir jetzt hier gerade eingespielt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt bewusst ausgewählt haben. Es gibt halt oft zu vielen Liedern nur diese eine Aufnahme, die dann auch über Jahrzehnte, also
ja,
ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht, aber dieses Lied, was jetzt dieses, also sowohl das Mutti-Lied als auch das, was wir jetzt gerade gehört haben, Fröhlich sein und singen, das ist wirklich diese Aufnahme, die dann jeder kennt bis in die 80er,
ja,
rein. Also es ist nie neu aufgenommen worden. Das heißt, das hat jeder im Schulunterricht so gehört, so gelernt, von Schallplatten so vorgespielt bekommen. Ist das auch was dann schon so in die Richtung geht, deswegen hat man das auch noch so gut im Kopf und deswegen erinnern sich auch viele, die aus dem Osten kommen, eben an diese Lieder, weil es halt auch so eine gemeinschaftliche Erfahrung war?
Ich glaube, es hat viel mit der Zeit, wo man diese Lieder gelernt hat, zu tun. Also wenn ich das als kleineres Kind lerne, dann lerne ich eben anders. Ich denke, dass vielleicht bei den FDJ-Liedern was anderes rauskommen könnte und an der Einheitlichkeit des Schulsystems, Ja, also es gab ja in der DDR dieses zentralistische Schulsystem. Also du hast in Rostock das Gleiche gelernt wie im Erzgebirge oder im Harz oder so, ja. Das war ein zentralistisches Schulsystem und deshalb konnte man es eben auch ganz gut vergleichen. Und die Schulbücher waren gleich und die Lehrpläne waren gleich, ja.
Das heißt,
und da wurde nicht abgewichen.
Ein Kind aus dem Erzgebirge konnte mit einem Kind von der Ostsee
zum Pionierlager an die Ostsee fahren und die haben das gleiche Lied gesungen. Ja, das war abrufbar.
Und hatten auch die gleiche Aufnahme vorher gehört und haben von der gleichen Aufnahme gelernt und die Eltern haben es wahrscheinlich auch von der gleichen Aufnahme schon gelernt.
Ja, so. Ne? Das war einfach vorgegeben. Und da sich die Lehrpläne auch sehr wenig geändert haben, sondern sehr konstant geblieben sind, blieb das natürlich auch über die Generationen so ein bisschen gleich, kann man sagen. Ne?
Und hat das funktioniert, dass dann auch diese Botschaften angekommen sind oder hast du da was rausgefunden? Ist das dann wirklich so verstanden worden, wie es gemeint war?
Also das habe ich halt nicht abgefragt. Also ich habe wirklich gefragt, kennen das die Leute? Also ich wollte ja untersuchen, haben die das alle gelernt und könnten die das bis heute noch? Und was mache ich heute damit? Also ich habe im Prinzip Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abgefragt. Ne?
Und gerade was machen die denn heute damit? Also die haben das dann…
Ja, also Fakt ist, bei allen 5 Liedkategorien, das kann ich, glaube ich, jetzt vorweg…
Also keine Sorge, die anderen 3
machen wir gleich noch. Kann ich für alle sagen. Also es war bei allen Liedern auffällig, dass alle die Lieder kannten. Ja, alle kannten die Lieder. Das heißt, das mit den Lehrplänen und mit dem einheitlichen Unterricht war eine totale Bestätigung. Und bei den einzelnen Kategorien, würde ich das zum Beispiel heute wieder singen oder verwende ich das heute noch oder so, da ist natürlich was sehr anderes rausgekommen.
Wird man denn diese Mutti-Lieder heute noch singen? Also ich vermute mal, bei diesen Pionier-Liedern ist es jetzt relativ…
Ist es klar, ne?
Ist es relativ wenig,
da macht kein Mensch mehr was.
Da gibt es auch wenig Gelegenheit, die heute noch zu singen.
Ja.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass kannst du jetzt gleich widerlegen, dass bei berufstätigen Frauen das dann schon noch dieses… wo die Frau arbeiten geht, dass dann schon noch dieses Lied im Haushalt gesungen wird. Und guck mal hier, das habe ich als Kind gesungen. Und guck mal hier, das kleine Mädchen putzt auch Staub, wenn ich weg bin.
Hm.
Ist da was aufgefallen?
Bei allen oder bei fast allen, ich kann dann auch gleich noch was, wie ich methodisch vorgegangen bin, sagen. Bei allen war es auf jeden Fall so, dass es eben bei allen Erinnerungen an die Kindheit und Schulzeit eben oder bei sehr vielen an die Kindheit und Schulzeit geweckt hat, aber dass man es heute eben nicht mehr verwenden würde. Also auch nicht mehr hören würde.
Das heißt, die haben dann schon die Distanz dazu und haben auch erkannt, dass es halt in diesen Staat gehört hat, in diese Zeit gehört hat und haben dann schon die Distanz dazu, zu dem Inhalt auch.
Ja. Also da war der überwiegende Teil, die es nie singen, 81%. Ja.
Heute wieder.
Ja, heute. Mhm. Ne? Und ich habe auch, eine Frage war auch, würden sie es heute wieder singen? Ja. Und da kam auch nie raus.
Bei allen Kategorien?
Bei den Mutti-Liedern.
Bei den Mutti-Liedern, okay.
Pionierlieder, kann ich auch gleich noch sagen. Da war die Prozentzahl auch so hoch, 72%.
Würden es nie wieder singen.
Nie wieder. Und eine Kategorie gab es auch noch, die ich abgefragt habe, selten. Da waren dann natürlich die meisten drin. Und oft würde es überhaupt niemand singen. 0,78%.
Weil da macht es tatsächlich, also ergibt es auch keinen Sinn heute, weil…
Irgendein Patriotismus oder
aber
so.
Aber man will ja auch da nicht wäre. Vom Kindergarten gesagt werden, ihr Kind hat folgendes Lied im Kindergarten gesungen, ja, was hat es damit auf sich? Weil ich glaube, das ist für viele, die es gar nicht kennen, auch so, wenn man es heute hört, ist es schon offensichtlich, was damit erreicht werden sollte, weil es halt wirklich so eine Botschaft auch in sich trägt.
Ja, genau. Man würde es maximal singen, um den Kindern zu sagen, guck mal, in solcher Zeiten habe ich gelebt oder so, wenn überhaupt, ja. Oder, also für Historikerinnen und Historiker ist es interessant, hatte ich ja bei den Mutti-Liedern schon gesagt, Mensch, 51, da gab es noch keine Kita und so, ja. Also das, für die ist es immer alles interessant, aber natürlich also für den Wiederverwendungswert heute nicht.
Das heißt, dass diese Lieder singt heute keiner mehr so richtig?
Keiner mehr, nee, das ist eher unwahrscheinlich. Zu den Pionierliedern gibt es noch eine ganz schöne Anekdote. Ich habe ja meine Bachelorarbeit immer nach der Arbeit, nach meinem täglichen, nach der täglichen Arbeit geschrieben und das war dann zu Hause. Oder ich bin auch zweimal die Woche in der Bibliothek gefahren, in der Musikbibliothek hier ganz in der Nähe, die, wo ich dann in Ruhe schreiben konnte. Aber den meisten Teil habe ich natürlich schon auch zu Hause gemacht. Und mein Arbeitszimmer ist so aufgebaut, dass es ein Durchgangszimmer ist. Ja, das kann ich nicht verändern. Und immer wenn meine Söhne durch mein Arbeitszimmer durch wollten, mussten sie sich diese Pionierlieder anhören, die ich während des Schreibens gehört habe. Das war ein Tipp von meinem Chorleiter, den fand ich sehr hilfreich. Der sagte, hör dir diese Lieder immer wieder an, damit du dich in diese Zeit auch hineinversetzt fühlst, weil das für uns heute ja total schwierig nachzuvollziehen ist, was da gemeint ist. Aber das, da hatte er durchaus recht, weil diese Lieder mich in diese Zeit, weil eben auch immer nur diese eine Aufnahme gab, ja, immer wieder in diese Zeit hineinversetzt haben. Und wenn meine Söhne eben durchs Arbeitszimmer wollten, haben sie immer diese Pionierlieder gehört.
Und fanden, haben dann verwundert geguckt.
Ganz schrecklich. Die haben immer gesagt, was hörst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, brauche ich, habe das eben so erklärt. Und dann war das so, dass der eine, wenn er eben durch wollte, von der einen Tür zur anderen Tür immer gerannt ist, ganz schnell, dass er so wenig wie möglich hört. Und dann war er unten und hat sich ein Brot gemacht oder was auch immer und hat das Pionierlied gepfiffen. Und der andere hat das, der ist ganz langsam gegangen von Tür zu Tür und hat aber immer über das, was ich gehört habe, so drüber gesungen, so la 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 la, so ganz laut, ja, damit er das nicht hören muss, damit das nicht in seinen Kopf reingeht. Und dann war er unten und hat sich ein Brot gemacht und ich höre ihn das Lied pfeifen. Also hat auch
aber nicht schon eingängig, ja.
Und das war für mich ein unfreiwilliges Experiment, was ich gar nicht geplant hatte, wie einfach strukturiert diese Lieder geschrieben sind und wie schmetternd, ja? Mhm. Also, dass du das von ein, zwei, dreimal durchgehen und nebenbei hören schon drauf hast und auf einmal pfeifen kannst. Das ist ja auch eine Kunst, dass du ein Lied so simpel machst, dass du, dass das eben sich ganz schnell einprägt.
Hört ihr die Fanfare? Ne? Ja, ja, und dann, genau. Schon hast du es drin, ja.
Und ja, also die fanden es ganz schrecklich und wollten es umgehen, aber es hat nicht funktioniert. Ja.
Ist trotzdem hängen geblieben.
Sie wollten es nicht und haben sich dagegen gesperrt, aber es ist trotzdem hängen geblieben. Und die waren dann auch wirklich froh, als meine Bachelorarbeit beendet war und ich das nicht mehr gehört habe. Und
haben auch nicht nach den CDs gefragt, dass sie sich das…
Nein, überhaupt nicht.
Und okay.
Ich habe es aber ihnen, ich habe ja eine Danksagung gemacht. Meine Kinder haben mich ja auch sehr unterstützt. Die haben ja auch alle zum Beispiel den Test gelesen. Also die waren meine Vortester, meine Prätester sozusagen, ja. Und dann habe ich auch eine Danksagung geschrieben, wie das so ist. Und dann habe ich reingeschrieben, ich verspreche Ihnen, dass ich keine dass Sie keine Pionierlieder mehr anhören müssen. Und da waren sie dann sehr besänftigt. Aber wenn wir heute noch darüber reden, dann sagen die immer, oh, das war so schrecklich mit deinen Liedern und gut, dass das vorbei ist. Und
das
so
betraf alle Kategorien oder hauptsächlich
hauptsächlich diese Pionierlieder, ja, die so schmetternd waren.
Weil die nächste Kategorie, die wir haben, das sind Natur- und Heimatlieder, hast du es genannt. Mhm. Bevor wir da reinhören, kannst du noch mal vielleicht kurz sagen, was diese Lieder ausmacht?
Ja, das war für mich auch ein wichtiger Punkt zu gucken, warum muss man denn neue Heimatlieder dichten? In der DDR. Heimatlieder gibt es ja im deutschen Volksliedschatz schon wirklich viele und genug und auch schöne. Warum muss man da jetzt neue Lieder dichten? Ja? Viele Heimatlieder, ich habe dann auch noch mal in die anderen Jahrhunderte geguckt, nehmen natürlich schon Bezug auf auch christliche Inhalte oder so. Also zum Beispiel, wem Gott will rechte Gunst beweisen. Da geht es eigentlich gar nicht um Gott. Das ist so ein Lied, wo
den
man rausgehen soll in die weite Welt und guck mal über deinen Tellerrand und Mensch, ne? So, es ist ein schönes Lied von Eichendorff geschrieben und Fröhlich hat es vertont. Sehr schön. Aber das konnte man eben nicht nehmen. Da kam ja das Wort Gott drin vor. Und das sollte ja im Arbeiter- und Bauernstaat, im Marxismus-Leninismus nicht mehr vorkommen. Ne? Und entsprechend kein schöner Land in dieser Zeit. Das hat man zum Beispiel auch gesungen. Aber ne, es sollte auch was Neues entstehen. Und das hat auch wieder natürlich mit der Geschichte zu tun, nach der Zeit des Nationalsozialismus, Nazi-Propaganda und so, war Heimat der Begriff auch wirklich verbrannt. Ja? Das wurde ja auch missbraucht und das war ein Knackpunkt. Und dann gab es auch sehr viele Umsiedler und Vertriebene, die dann neues Heimatgefühl auch bekommen sollten oder
und nicht mehr erinnert werden sollen, aus welcher Heimat sie gekommen sind.
Durch möglicherweise diese alten Lieder. Ja, und die waren ja, die hatten ja, der Verlust der Heimat, das ist ja auch entwurzelnd, wenn du umgesiedelt wirst. Ne? Und deshalb sollte eben ein neuer Heimatbegriff entstehen, denn einen Gesamtdeutschen konnte es nicht geben. Das sollte ja eine Abgrenzung stattfinden.
Das heißt, man musste diese Heimat auch schon wieder mit dem Sozialismus verknüpfen, damit das eine Einheit gibt.
Ja, ne? So irgendwie, singen was Neues. In den 50er Jahren war das zum Beispiel im Westen ja auch sehr klischeehaft besetzt mit so Schlagern und Heile Welt und so, ne? Heimatfilme, Heimatromane. Es
gibt Bergidylle.
Ja, ganz genau, so eine Groschenromane und sowas. Ja, das sollte ja nicht sein.
Fällt mir jetzt gerade ein, aber man will auch nicht, weil du gerade gesagt hast, im Westen, da hat man dann auch so von Italien gesungen und wenn bei Capri, die Sonne, also das konnte man auch nicht machen,
ganz genau.
Weil das war ja dann doch
mit eher. Mit der Reisefreiheit war es ja nicht.
Bulgarien vielleicht, da gibt es vielleicht auch noch die rote Sonne, aber ja, das ging dann auch nicht. Ja.
Das konnte man nicht nehmen. Und dann muss man auch noch ganz klar sagen, es gab ja 1952 in der DDR durch die SED diese Gebiets- und Verwaltungsreform, dass es nicht Bundesländer gab, sondern die
Bezirke.
DDR war ja in Bezirke aufgeteilt und dann in Kreise. Ne? Und das musste man auch füllen mit neuen, mit einem neuen Ansatz praktisch bedenken. Das war eine Riesenumwälzung, ja, also du kamst dann eben nicht mehr aus Sachsen, sondern aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt. Oder du kamst nicht mehr aus Thüringen, sondern aus dem Bezirk
Gera.
Gera. Ja. Ne? So. Und das heißt, du musst den Begriff, dass du eben Heimat füllst mit Sicherheit und Selbstbewusstsein und Identität, das musst du den Leuten nahebringen. Und das macht man. Natürlich, ein Aspekt, das ist nur ein Teil, es gibt viel auch in der Literatur, aber ein Teil ist eben in der Musik. Und wo fängt man an? Wieder bei den Kindern. Ne? Und wenn man da eben neue Heimatlieder macht, es gab auch wirklich Kongresse vom Kulturbund, wo es um diesen Begriff der sozialistischen Heimat diskutiert wurde. Also das war ein wichtiges Thema, dass man diesen Begriff füllt. Ne?
Das heißt, das Lied, was du jetzt rausgesucht hast, das beschäftigt sich auch gerade damit?
Ja, und was auch noch wichtig war, die Abgrenzung zum Bürgertum. Bürgertum sollte es nicht mehr geben, ja, diese bürgerliche Heimat. Sondern Arbeiter- und Bauernstaat. Und also da gab es mehrere Aspekte, die da wirklich reingefallen sind. Und dann natürlich auch die Idee dahinter, das aktiv durch eigene Arbeit zu gestalten und gesellschaftlich tätig zu werden. Das war so der Hintergrund.
Das Lied, das wir jetzt gleich hören, heißt Lied der jungen Naturforscher. Man kennt es aber vielleicht eher unter dem anderen Namen. Die Heimat hat sich schön gemacht.
Ja.
Und das hört sich so an. Klingt auch jetzt nicht mehr ganz so marschierend. Ist schon
ganz
spannender.
Genau.
Frisch das Geheimnis.
das ist jetzt sehr idyllisch dargestellt.
Sehr idyllisch. Und in diesem Heimatlied kommt zum Beispiel kein politisch-ideologischer Begriff vor, wie wir das bei den Pionierliedern gerade hatten mit Pionierhalstuch und Vorwärtspioniere und so weiter, ja. Gar nichts. Also
der Wind, der Dachs.
Ja, also, schöne Natur.
Ja.
Ich habe da auch ein kleines Experiment gemacht, unfreiwillig auch. Ich habe das mal jemandem aus dem Westen vorgesungen, der das gar nicht kannte, also überhaupt gar nicht wusste, was für ein Lied das ist. Und dann da hat der gesagt, Mensch, das ist ja ein total schönes Lied. Ist das vom NABU? Ist das das Lied der jungen BUND-Leute oder was? So der Jugend? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ein DDR-Lied. Und das war eine Erkenntnis. Also jemand aus dem Westen hat das als schönes Naturlied gesehen.
Ja. Von wann ist das jetzt?
Das ist von 1952.
Also auch sehr früh.
Und es wurde für einen DEFA-Dokumentarfilm geschrieben, der heißt Blaue Wimpel im Sommerwind. Mhm. Da ist es wieder. Da ist es wieder mit diesem Blaue Wimpel. Ja, also man verbindet es mit dieser DDR-Zeit. Und was ich interessant fand dann bei meiner Umfrage, war, dass die Leute es durchaus, die Leute im Osten es wirklich mit der DDR verbunden haben. Und dann habe ich mir nochmal das Musiklehrbuch, das Schulbuch angeguckt, warum denn, ja, und die dazu abgebildete Illustration in dem Schulbuch, was nun wirklich alle DDR-Kindergenerationen hatten, über Jahre, Jahrzehnte hinweg, ist ein Kind mit Pionierhalstuch. Obwohl das im Text nicht ein einziges Mal vorkommt. Aber so war das eben abgedruckt. Und deshalb ist das für viele einfach ein Pionierlied. Also es steht auch bei manchen Liedern dann bei den Pionierliedern. Was dem Lied eigentlich gar nicht so gerecht wird, weil ja das nicht drin vorkommt.
Also die Natur sieht man auch mit dem Baum, aber eben der kleine Spatz sitzt bei dem Mädchen mit dem Pionierhalstuch auf der Hand.
Auf der Hand und da, ne, so. Also das singt man als junger Pionier. Und es gibt auch noch weitere Beispiele für Heimatlieder, unsere Heimat und sowas. Heute ist ein wunderschöner Tag, das ist auch ein sehr bekanntes Lied. Ja, auf jeden Fall ist bei allen auffällig, bei diesen Heimatliedern, dass es eben darum geht, die Heimat zu schützen und sie zu bewahren und diesen Schutz der Heimat zu haben. Und eigentlich eine Idealvorstellung von Heimat und von Natur. Ne? Und das sollte eben nun auch in die Köpfe. Jetzt muss man dazu sagen, das war wirklich nur in den unteren Klassen so. Später in den höheren Klassen, ich habe mir auch die Musiklehrbücher in den oberen Klassen angeguckt, wurde das dann viel, viel ideologischer. Da ging es dann zum Beispiel, wir schützen die Heimat, das sollte dann eben die NVA machen. Ja, und so. Und das war dann wieder eine ganz andere Kategorie.
Ich wollte gerade sagen, ja? Also wir haben ja, also kommt ja gleich noch eine Kategorie, die Friedenslieder heißt. Wir haben jetzt, ich mit meinem Freund auch nochmal drüber gesprochen und ihr fiel dann ein, dieses Lied, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee und fahre den Panzer, wo man dann wirklich heute denkt, also als Kinderlied sehr fragwürdig und auch damals eigentlich, wenn man so hinterfragt hat, ist eigentlich wirklich so ein Rekrutierungslied schon fast.
Ja, ja. Hat wirklich was mit dem Zeitraum zu tun. Ne? Also 1. bis 4. Klasse, da war das noch nicht ganz so extrem. Da gab es diese Ausrichtung mehr auf die Pioniere, aber mit NVA und so, das kam dann wirklich in den höheren Klassen, wo man dann zum Beispiel ja auch die Jungs haben wollte für 3 Jahre Armeezeit oder für eine ganz und gar Offizierslaufbahn oder sowas. Ja? Also das war dann ein anderer Gedankengang dahinter.
Bei den Heimatliedern war schon die Idee, erstmal so eine Verbundenheit überhaupt zu diesem Land herzustellen und sich dann auch damit zu identifizieren und dafür zu arbeiten, wie auch immer.
Ja, und das schön zu finden und eigentlich aufmerksam durch die Natur zu gehen und zu gucken, Mensch, hier ist es gut.
Und es ist schützenswert.
Und es ist schützenswert und wir müssen was dafür tun. Genau, und wir können das auch aktiv gestalten und mitgestalten, wenn wir vorher gut genug beobachtet haben, wie unsere Heimat oder unsere Natur tickt.
Das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zur nächsten Kategorie, hatte ich gerade schon angedeutet. Da hören wir jetzt gleich als erstes mal rein. Das sind nämlich die Friedenslieder, weil diese Heimat muss natürlich beschützt werden, am besten natürlich im Frieden mit allen. Ja. Gehen die im Schulbuch, die Kinder mit dem Wimpel, mit der Friedenstaube, ziehen die Pioniere durch die grüne Wiese.
Ja, genau. Also das Lied stammt aus dem Jahr 1948, also wirklich ein ganz frühes Lied, da gab es noch nicht mal die DDR, und ist von Erika Mertke, der Text, sowohl Text als auch Melodie. Und das hat eigentlich eine schöne Entstehungsgeschichte, denn sie hat in ihrer Heimatstadt Nordhausen ein Bild gesehen von der Friedenstaube von Pablo Picasso. Mhm. Ich glaube, das Bild hat wirklich jeder vor Augen, ne? Und der hat seine ersten Skizzen für dieses sehr berühmte Bild 1948 gemacht, und das wurde ja dann auf dem Weltfriedenskongress 1949 eben das Symbol und dadurch eben auch sehr bekannt. Und der Ursprung, die Friedenstaube, die Taube des Friedens, stammt aus der Bibel. Also es ist ein ganz altes Motiv, was sich so durch die wirklich die Jahrtausende zieht, dass die Taube das Symbol des Friedens ist.
Das hat die DDR aufgegriffen.
Und das hat diese Komponistin aufgegriffen, weil sie, auch da muss man wirklich mal sagen, von 1948, das war doch nur verständlich, dass sich die Leute Frieden wünschten. Das war doch ein ganz wichtiger Wunsch nach dieser ganzen Zerstörung und diesen ganzen Gräueltaten. Und dass man dann sich zu so einem Lied entschließt, das ist doch irgendwie sehr gut nachvollziehbar.
Das ist mal ein guter Grund.
Und ein guter Grund. Und dann hat sie dieses Bild gesehen und also so dieses Skizzen, und das hat sie inspiriert. Also das habe ich mir jetzt auch angelesen. Das haben wir jetzt nicht in der Schule gelernt, aber war so. Und das ist eigentlich, du hast es ja gerade, wir haben es ja gerade gehört, ein ganz schönes Lied mit einem Urwunsch, den jeder Mensch, glaube ich, nachvollziehen kann. Ich will in Frieden leben. Und das in Kinder rein zu bringen nach dem Krieg, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ja? Und dass man diese Lieder eben dann auch gepflegt hat. Auch hier möchte ich sagen, das ist auch, hat auch was mit der Zeit zu tun. Also in den unteren Klassen wurden dann andere Friedenslieder genommen als in den höheren Klassen, wo, das hatten wir jetzt schon gerade bei den Heimatliedern, wo der Frieden dann immer verbunden war mit der Armee und mit der NVA und mit der Sowjetunion und so, wo es dann wirklich ideologisch war, wo man sich zum Imperialismus abgrenzen wollte und so weiter. Also diese ganzen Schlagworte, die man dann auch in Staatsbürgerkunde und so weiter lernen musste und drauf haben musste. Das war in den unteren Klassen 1 bis 4 eben wirklich noch sehr viel sanfter. Und deshalb habe ich eben auch diese Unterscheidung wirklich gemacht in meiner Arbeitung. Ne?
Ist schon faszinierend, dass halt viele von diesen Liedern, die wir jetzt hier hören und die jeder wahrscheinlich auch noch kennt, wirklich so früh in der DDR
entstanden sind, ja.
Und dann so lange Bestand haben und eigentlich nie ein Update erfahren haben oder eine Aktualisierung oder einen Ersatz, sondern dass die halt wirklich durchweg gesungen wurden über 4 Jahrzehnte.
Ja, genau. Wobei ich das bei dem Lied total schön finde.
Also ja, das ist, also bei dem
bis heute finde ich das ein ganz schönes Lied, was auch hier wirklich wieder schade ist, und das kam auch bei meiner Umfrage raus, Die Leute würden es heute nicht mehr singen und nicht mehr gebrauchen und so weiter. Und auch da kann man wieder sagen, visuell wird es eben mit der Pionierthematik verbunden. Es steht auch in vielen dieser Liederbücher unter der Rubrik Pionierlieder, was ich komisch fand irgendwie, aber so war es eben abgedruckt. Das heißt, für die Leute heute ist das die Assoziation, ja, das war im Schullehrbuch so abgedruckt, dass da eben zwei Kinder mit einem blauen Pionierhalstuch laufen und diese Friedenstaube zeigen. Kommt gar nicht drin vor, das Pionierhalstuch, ja? Da wünschen sich Kinder Frieden. Also das ist gar kein Thema. Aber es wird eben so dargestellt.
Es wird dann schon vorbereitet, und was dann später…
Was zu denken ist.
Ja.
Genau. Es wird so visualisiert, dass du sagst, aha, Pionierlied. Ja, also. Und damit du später auch dann, damit es eben klar ist, ja, FDJler schützen auch die DDR und ja.
So. Und der Westen, der kapitalistische Westen, der ist dann eben, ja, nicht Kriegstreiber, aber will dann schon seine Ansprüche durchsetzen und ja. Überall auf der Welt dann quasi präsent sein und die DDR schützt da hingegen den Frieden und will Frieden mit allen Völkern und alle Völker sollen zusammenleben im Kommunismus,
ja.
Sozialismus.
Ja, ja, genau. Also das ist auch in der Befragung dann eben herausgekommen, ich habe ja gefragt, singen Sie es heute noch oder würden Sie es heute singen? Und da hat der überwiegende Teil wirklich Nein gesagt. Finde ich persönlich erstaunlich.
Ja.
Ich hätte was anderes vermutet, weil das Lied ja nicht gerade ideologisch ist. Also was spricht dagegen, dass wir uns heute hier und jetzt Frieden wünschen? Aber es wird eben assoziiert als DDR-Lied.
Das heißt, in dieser ganzen Umfrage, die du durchgeführt hast, die Leute kannten zum Großteil die Lieder, also
durchweg. Ja, alle.
Aber haben eigentlich auch mit den Liedern abgeschlossen.
Ja.
Also
nicht mit der letzten Kategorie.
Genau, deswegen wollte ich das jetzt kurz diskutieren, bevor wir dahin kommen.
Ja.
Aber mit allen Liedern, die wir bisher besprochen haben,
ja.
haben sie eigentlich abgeschlossen
ja.
und sehen das, was halt wirklich mit dieser DDR zusammenhängt. Und haben jetzt, also haben die dann vielleicht so tatsächlich auch noch so nostalgische Gefühle dahingehend, ach, das war schön, als ich das als Kind gesungen habe? Oder sagen die dann heute auch, oh Gott, was habe ich da als Kind gesungen?
Ich wollte ja fragen, sind Lieder Erinnerungsorte? Also ein Punkt, an den ich über die Erinnerung mich in eine Zeit versetzen kann, wie war es früher? Ja, so als Zeitzeugin, die ich ja auch bin, war mir das natürlich auch wichtig, weil ich das an mir ja natürlich auch so erfahren habe. Und das war bei allen Befragten so, dass sie sich daran wirklich erinnern konnten und dieses Lied auch kannten und auch in der Schule auswendig gelernt haben und das im Lehrplan drinnen war. Und aber dass es eben bei diesen vier Kategorien, die wir jetzt haben, dass sie für heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja, das kam bei der Umfrage raus.
Und das
finde ich, dass vielleicht kann ich das auch sagen. Ich hatte mir ja vor der Arbeit auch so Thesen überlegt. Und ich war mir ziemlich sicher, dass das mit den Pionierliedern und Mutti-Liedern so ist, dass man das heute nicht mehr singt. Aber bei den Heimatliedern und den Friedensliedern, die nicht ideologisch aufgebaut sind, also die wir jetzt gerade besprochen haben zum Beispiel, dass man die durchaus heute noch singen wird, weil das schöne Lieder sind. Und auch eben nicht diesen Marschcharakter und diesen Fahnenappellcharakter haben oder so.
Aber ist nicht so.
Ist nicht so, ist nicht so.
Da strahlen dann die anderen Lieder eher negativ drauf ab.
Ja, und ich glaube, das hat natürlich auch was mit der Prägung zu tun. Wann hatte ich das denn? Ja,
wann habe ich das gesungen?
In der Schulzeit der DDR hatte ich das im Unterricht. Und deshalb hat es was mit mir gemacht, ja. Und wir erinnern uns ja an diese Zeit eben auch durch Lieder oder durch durch bestimmte Umstände und dann sagt man, ah ja, das habe ich in der und der Klasse gesungen. Ja, das, ja, und dann mussten wir das auswendig lernen.
Man hat es wenig in der Freizeit gesungen.
Genau.
Weil die Freizeit halt auch durch Pioniernachmittage geprägt war und
genau.
Und ja. Im Familienkreis ja. Hat man das jetzt, ja. Hat man es geübt, damit man es konnte für den Pioniernachmittag, aber man hat es nicht.
Aber man hat es nicht gesungen, weil ich jetzt wandern gehe und das so nebenbei schmettere, weil ich keine Lust mehr habe, als Kind durch den Wald zu laufen.
Da hat man doch wieder gesungen, das Wandern ist das Müllers Lust.
Da hat man diese Wanderlieder gesungen, ja. Und
nicht die Heimat hat sich schön gemacht.
Und nicht die Heimat hat sich schön gemacht.
Ja. Ne? So, ganz anders jetzt aber als bei dieser letzten Kategorie, genau. Deswegen war es gut, dass wir das jetzt besprochen haben, weil jetzt kommen wir nämlich zu einer Kategorie, was heute auch noch gesungen wird, und ich lasse jetzt erstmal das Lied spielen und dann erkennt man, wer jetzt noch gut aufgepasst hat, weiß noch, welche Kategorie noch fehlt, und dazu gehört dieses Lied. Sind nämlich die Weihnachtslieder. Und dieses Lied, Sind die Lichter angezündet, stammt von einer Schallplatte, die auch fast jeder zu Hause hatte.
Genau.
Da waren eben ganz viele Weihnachtslieder drauf.
Bald nun ist Weihnachtszeit.
Das sieht man dann hier, also dieses bräunliche Cover mit dem gelben Licht, wo dann so eine Schneelandschaft ist. Also nicht Landschaft, aber man guckt auf so einen Hauseingang.
Ja.
Das alles in so einem gelben Licht gehalten. Und es, also ich habe die Schallplatte vor mir, wie wir die dann vor Weihnachten aufgelegt haben. Ja. Und
ich glaube, das kennt jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, weil das war die Weihnachtsschallplatte. Das ist auch so ein Erinnerungsort, ne? Also wenn ich was abrufen will zur Weihnachtszeit in der DDR, dann ist es dieses Bild.
Und Weihnachten mit Frank Schöbel. Aber witzigerweise, dieses Lied, Sind die Lichter angezündet, das ist auch ein Lied, das kennt im Westen fast keiner.
Ja, das stimmt. Da kann ich sag jetzt auch mal wieder eine Anekdote. Ich war mal eingeladen zu einer Weihnachtsfeier eines Wandervereins und sollte da mit meiner Tochter sollten wir was zusammen spielen. Ein Weihnachtslied, ja, mit unseren Instrumenten und die das begleiten. Und wir haben beide Melodieinstrumente und dann haben wir so überlegt, was nehmen wir denn und was könnten die Leute auch mitsingen? Und dann haben wir das dem Chef sozusagen, der das diese Weihnachtsfeier organisiert hat, vorgeschlagen, und das könnte man schön, das ist einfach zu singen und das ist ein schönes Weihnachtslied und das ist mal was Neues. Ja, und dann war der total begeistert. Also es war jemand aus Bochum, wirklich jemand aus dem Westen, der das eben nicht kannte, ne? Noch nie gehört, und sagt, was ist das denn für ein schönes Weihnachtslied? Das habe ich ja noch nie gehört, wo kommt das dann her? Und auch noch zweistimmig und der Text ist so schön, ja? Also das ist auch ein ganz schönes Weihnachtslied, was sehr neutral gehalten ist. Und da bin ich eigentlich gleich schon beim Thema. Warum war das denn nun wichtig mit den Weihnachtsliedern? Ich meine, das ist nun wirklich einfach. Weihnachten ist ein christliches Fest, so wie wir das eben feiern. Und das musste in der DDR auch neu benannt werden. Es gibt unzählige, wunderschöne Weihnachtslieder. Aber die haben natürlich alle den Inhalt.
Christus geboren.
Genau.
Ja.
Weihnachten. Warum feiern wir Weihnachten? Christus ist geboren. Und die Weihnachtsgeschichte aus Lukas und also aus dem Lukas-Evangelium und. Ja, in jeder Form und in allen möglichen Varianten. Und die Konzerthäuser und Kirchen sind im Advent voll mit Menschen, die das selbst singen, die es gerne hören wollen. Auf jedem Weihnachtsmarkt läuft es. Also Weihnachten und Musik kann man eigentlich kaum trennen.
Und da ist die Idee auch, glaube ich, ein bisschen gescheitert daran, dieses Fest irgendwie umzumünzen, weil die Leute kannten halt
Weihnachten. Das ging nicht.
Weil Weihnachten Ja. Ist halt Weihnachten.
Weihnachten ist eben Weihnachten.
Und das kannst du jetzt ganz schwer, also es gibt ja dann diese Witze, die man dann macht, okay, da hieß es dann irgendwie Jahresendflügelfigur, was aber in unserer Wirklichkeit nie so benannt wurde, also es war dann trotzdem der Engel oder so.
Ja.
Aber das ist halt so, dieser Witz soll halt irgendwie symbolisieren, dass man halt versucht hat, dieses Fest umzumünzen, ist aber nicht gelungen.
Ist nicht gelungen. Man wollte, weil man eben auch da diesen christlichen Inhalt weghaben wollte, aber das ging nicht, weil das ist nun wirklich in Deutschland einfach eine Tradition. Und jetzt komme ich ja noch aus dem Erzgebirge oder vom Fuße des Erzgebirges. Erzgebirge und Weihnachten, das ist eine Einheit, ja, das geht überhaupt gar nicht anders. Also da fahren, heutzutage gibt es Menschenmassenausflüge in die Seifener Kirche, die so markant ist. Ich glaube, es gibt auf keinem Weihnachtsmarkt nicht so eine, also es gibt überall diese Buden, wo dann diese Erzgebirgskunst verkauft wird, diese Volkskunst.
Und wirklich auch Engelfiguren.
Engelfiguren. Und das zog sich auch wirklich durch die DDR-Zeit durch. Also das ist ja jetzt in meinem Falle so, es gibt ja Engel und Bergmann, das wird immer so zusammen dargestellt und da konnte sich auch nicht dieses Wort geflügelte Jahresendfigur durchsetzen. Das war nicht gut. Und das war ja dann auch so, eine sehr lustige Interpretation, also der Bergmann, das war jemand, der gearbeitet hat und der fleißig war.
Kam man dann wieder von der?
Ja. Und der Engel war ja die Frau vom Bergmann.
Ach so,
und
okay. Nun dann ging es wieder.
Ein Proletarier keine Frau haben darf, das geht ja nun nicht, ne? Und deshalb ging es wieder. Und deshalb hat man das so, hat die DDR das dann auch so gelassen oder so laufen lassen. Also meine Mutter, die ist Künstlerin und die hat an ein christliches Geschäft ihre Sachen verkauft und die hat immer Engel und Bergmann zusammen verkauft. Und mein Vater ist ja Bergbauingenieur und für mich als Kind, das war eine Einheit, das hätte ich nie weglassen können und ich hätte auch nie sagen können, es gibt halt nur den Bergmann. Wäre für mich auch nicht Weihnachten gewesen, ja, sondern Engel und Bergmann so zusammen. Der Engel beschützt zwar den Bergmann, also das ist eine andere, aber die DDR hat das nun so interpretiert.
Auch auf den, auf den Lichterbögen, auf den Schwibbögen
sieht
man oft den Bergmann, auf der anderen Seite den Engel und dann ist das schon die Einheit. Und,
die Ursprungsidee ist ja, dass man eben nicht unter Tage geht, also Bergbau war ja auch immer sehr gefährlich, dass man eben nicht unter Tage geht, ohne sich den Schutz eines Engels zu holen. So, ne? Und deshalb war das im Erzgebirge einfach, das kann man nicht wegdenken. Das denkt man zusammen.
Aber auch die anderen Lieder, die hier auf der Platte drauf sind, morgen Kinder wird es was geben, bald nun ist Weihnachtszeit, O Tannenbaum. Also sind schon Lieder, wo das Christliche jetzt nicht so stattfindet, aber was trotzdem traditionelle Weihnachtslieder sind. Und Schneeflöckchen, Weißröckchen, also also um das Fest kamen sie nicht rum. Und
um das Fest kam man nicht rum und wollte trotzdem was auch singen. Also das war ja auch im Lehrplan zum Beispiel vorgegeben, dass es eben Weihnachtslieder gesungen werden sollten. Ja, also das war festgeschrieben. Und da mussten natürlich dann die Lieder genommen werden, die eben keinen christlichen Inhalt hatten. Und dafür musste man neue Lieder schreiben. Und da sind viele dabei, die eben, glaube ich, bis heute auch noch sehr viel gespielt, also gespielt und gehört werden im Sinne von, ich lege eine CD ein oder höre es mir irgendwie an. Und die vielleicht eben auch möglicherweise selber gesungen werden. Denn man muss ja sagen, also natürlich hat, wenn die DDR eins geschafft hat, dann das ganze Gebiet zu säkularisieren. Also da sind ja prozentual in Europa gesehen, leben in den 5 ostdeutschen Bundesländern die wenigsten Christen. Also die Christen im Sinne von, ich bin Mitglied einer christlichen Kirche. Die feiern ja aber auch Weihnachten und zwar sehr schön. Also im Erzgebirge feiert man ganz tolles Weihnachtsfest, wobei da sind wahrscheinlich schon sehr viele Menschen trotzdem noch in der Kirche. So, ne? Aber ansonsten ist das über die Jahrzehnte in der DDR ja sehr naja, kann man sagen, gut gelungen. Wenn man da, also wenn die DDR was geschafft hat, dann das.
Und das sind auch die Lieder, die noch gesungen werden.
Die Leute feiern ja aber trotzdem sehr gerne ja. Weihnachten. Und ja, wenn ich nicht dran glaube, warum soll ich dann ein christliches Lied singen? Ja, so, und das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Haltung ist. Aber irgendwas will ich ja dann trotzdem haben als Lied. Und da haben die eine große Strahlkraft. Und was da auch wirklich noch ist, um nochmal auf dieses Visualisieren zu kommen, mit diesen, was wir bei den anderen Kategorien ja immer schon hatten, wo dann eben der Abdruck mit Lied und Pionierhalstuch war oder so. Das war da nicht, sondern da hat man dann eben eine Kerze abgebildet oder einen Tannenbaum oder sowas. Also da ist auch im Kopf eine andere, ein anderes Bild hängen geblieben, was nicht mit irgendwelchen ideologischen Begriffen vollgefüllt war.
Das heißt, es hat auch der Staat gar nicht erst versucht, da irgendwie noch eine Ikonografie mit reinzubringen, weil man dann vielleicht auch schon vermutet hat, das funktioniert jetzt an Weihnachten wahrscheinlich
nicht
am,
so
am wenigsten.
Ja. Da sitzt man nicht mit als Tuch unterm Tannenbaum und gibt sich Geschenke. Oder mit
ist
der
vielleicht auch der Grund,
so, ne?
Dass das die Familie dann doch eher gesungen hat, die Lieder.
So,
und
genau.
Das eine ganz andere Assoziation hat als jetzt. Mhm. Also man hat sich auch im Pionierkreis gesungen, aber deswegen die Lieder vielleicht auch ganz anders noch assoziiert werden heute, dass es eben Familienkreis war und dass man es zu Hause gesungen hat.
Ja. Ja, und es ist auch ja so, dass du, dass die Menschen, die dann da gewohnt haben oder die, also die da Weihnachten gefeiert haben, zum Beispiel im Betrieb oder so, ja, oder als Brigade und so, das wurde oft auch als Jahresendfeier benannt. Wir würden ja heute sagen, das ist eine Weihnachtsfeier.
Ich glaube, so haben es die Leute damals auch genannt, wenn sie gesagt haben, ich gehöre heute Abend zur Weihnachtsfeier.
Und umgangssprachlich, ganz genau, haben die dann gesagt, wir haben heute Weihnachtsfeier von der Brigade.
Ja.
Ja. Also das war ein künstliches Wort, Jahresendfeiern, damit man eben nicht auf Weihnachten geht. Aber das hat nicht funktioniert. Na, und da, man muss ja auch, man muss auch nochmal in dem Punkt, mit dem, um nochmal mit dem Erzgebirge was zu sagen, auch mal so einen ökonomischen Aspekt einbringen. Die DDR war absolut auf Devisen angewiesen. Das wissen wir im Nachhinein noch viel mehr, wie hoch die Verschuldung war und dass das ganze Wirtschaftsgefüge der DDR nicht geklappt hat. Die waren auf Devisen angewiesen und deshalb war es wichtig, diese Sachen, die im Erzgebirge, dieses Holzspielzeug und diese schönen eben Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermännchen und so weiter, das war wichtig, das zu exportieren. Und das hat viel Devisen eingebracht. Und deshalb wurde das auch so laufen gelassen.
Ja, das hätte keiner gekauft, wenn da irgendwie der Jungpionier auf dem Schwibbogen gewesen wäre.
Ja, kein Mensch.
Ja.
Und dann hättest du es auch nicht in den Westen verschärfen können.
Also mehr so eine Stillschweigübereinkunft. Wir nennen es zwar Jahresendfeier, aber wenn ihr es Weihnachtsfeier nennt, ist schon okay.
Ist es auch nicht so schlimm.
Und es ist schon klar, also hier haben wir, den Kampf können wir nicht gewinnen.
Den Kampf können wir nicht gewinnen und es wurde eher dann lieber weggewiesen davon, nicht extra hingewiesen darauf. Ja?
Das heißt auch in deiner Umfrage, diese Lieder sind bekannt und werden gesungen.
Diese Lieder sind bekannt, also auch da war natürlich klar, dass es wirklich so ist, dass die Menschen das kennen, also dass man es wirklich auch auswendig gelernt hat oder in der Schule gelernt hat und zu bestimmten Veranstaltungen auch gesungen haben. Also mit Ja haben dann 90% geantwortet und 2% haben gesagt, nö, kenne ich nicht. Ja? Und die anderen haben keine Angabe gemacht. Also das ist schon eine ganz deutliche,
sehr deutlich.
Sache. Und eben auch auswendig gelernt haben sie es. Und schön war auch zu erkennen, dass es bis heute fast alle noch auswendig können. Also es ist irgendwie auch haften geblieben. Und es weckt natürlich bei vielen Erinnerungen. Also das war für mich ja auch eine wichtige Fragestellung. Was macht das? Und das ist eben auch das einzige Lied, was bis heute, das kam dann bei der Umfrage raus, was bis heute eben noch gerne gehört wird oder gerne gesungen wird.
Von denen, die du abgefragt
hast? Von den 5.
Die du abgefragt hast?
Die ich abgefragt habe. Genau.
Ist ja auch ein schönes Lied. Und wie gesagt, da ist es ja ähnlich wie bei den anderen Liedern auch. Da gibt es halt diese eine Aufnahme, da gibt es diese eine Platte, das konntest du zum Freund gehen, die hatten die Platte auch und jeder wusste halt, wie dieses Lied zu klingen hat und wie es zu singen ist. Und das schafft dann halt tatsächlich auch eine Identität dann in
dem
Fall.
Eine Identität.
Aber eine positive im Gegensatz zu den anderen Kategorien vielleicht auch.
Ja. Und das finde ich persönlich zum Beispiel auch eine gute Sache, weil also wir haben ja auch, wenn wir jetzt mal auf das ganze Deutschland gucken, haben wir ja ganz viele verschiedene Landstriche. Und es ist doch auch ganz klar, dass man an der Nordseeküste andere Lieder singt als in den Alpen oder im Erzgebirge. Es gibt eine ganze also ganz viele Erzgebirgs-Weihnachtslieder in dieser Mundart auch, ja. Und das ist doch ganz normal, dass jede Landschaft oder jedes Gebiet auch die eigenen Lieder hört. Also die, wenn man jetzt irgendwie in die Alpen fährt und da auf so einer Hütte ist, dann singen die da ganz andere Weihnachtslieder, die man vielleicht noch nie gehört hat, weil das eben da der Landstrich ist. Und auch natürlich eine andere Mundart, die könnten wir gar nicht singen, weil die nicht für mich geläufig ist oder so, ja. Und deshalb finde ich persönlich das auch in Ordnung, dass es viele verschiedene Lieder gibt, die mir auch eine Identität geben. Also auch wenn ich gar nicht mehr im Erzgebirge wohne, aber ich kann diesen Erzgebirgsdialekt schon verstehen. Und wenn ich so ein Lied höre, dann weiß ich sofort, das ist ein Weihnachtslied von früher. Ach, lustig, das kenne ich noch von früher. Ja. Und so geht das ja anderen Leuten auch, die aus einer Gegend kommen, wo eben immer eine bestimmte Weihnachtstradition passiert ist und die sagen dann, das nehme ich, wenn ich umziehe, nehme ich das mit an meinen neuen Wohnort und mache das zu Weihnachten immer so oder in der Adventszeit immer singe ich dann das Lied, was aus meiner Zeit stammt, aus meinem Ort, aus meiner Gegend, aus meiner Landschaft.
Was mir jetzt hängen geblieben ist, um so ein bisschen auf die Zielgerade einzuschwenken bei deiner Arbeit, ist, dass die Leute, die du befragt hast oder was halt rausgekommen ist, dass die sich einerseits bewusst sind, ja, dieses Lied ist mir bekannt, das ist irgendwie hängen geblieben, das verknüpfe ich irgendwie mit der DDR, aber dass die trotzdem, ja, wie gesagt, so einen gesunden Blick drauf haben und jetzt nicht sagen, oh Gott, das Lied hat meine Kindheit ruiniert, sondern das habe ich gesungen, das war vielleicht in der Pionierzeit, hat es halt dazugehört, aber wenn ich das heute sehe, dann kann ich da drüber schmunzeln und sagen, okay, das hat man halt damals gesungen, aber es hat jetzt nicht viel angerichtet, kann man das so zusammenfassen. Aber es ist auch nicht Teil meiner Identität geworden. Es hat mich jetzt dahingehend geprägt, dass ich jetzt sauer bin, dass ich dieses Lied mal gelernt habe.
Ja, genau. Ganz generell möchte ich auch doch noch sagen, jetzt habe ich das zwar alles untersucht und man könnte denken, naja, diese Lieder rutschen irgendwo hin und das ist heute nicht mehr von Bedeutung. Aber es gibt ja immer diese Sommerhits und das wird immer so gekürt, ich weiß gar nicht, wer das macht. Und der Sommerhit in 2018 mit über 64 Millionen Aufrufen war ein Lied, das heißt Bella Ciao. Und
stimmt,
das wurde so gemixt und so, ne? Also es ist verändert und so weiter. Und ich habe das, als ich das gehört habe, Sommer 2018, 64 Millionen Klicks, habe ich gedacht, das kennst du aus deinem Musikunterricht. Das mussten wir in der 5. Klasse auswendig lernen. Das ist ein italienisches Partisanenlied. Und das hat eben heutzutage also jemand neu gemixt, neu dargestellt und neu kreiert. Und das fand ich ganz, das war ja dann schon lange, nachdem ich die Arbeit abgeschlossen habe, aber das fand ich ganz bezeichnend insofern, weil ich dachte, wir wissen ja auch gar nicht, was daraus entsteht. Vielleicht wird irgend so eins dieser früheren DDR-Lieder in 30 oder 50 Jahren nochmal der Mega-Hit und man verändert das um oder nimmt irgendwas daraus, eine Passage und macht daraus was. Also es gibt ja genug kreative Leute, die gute Ideen haben die remixen das dann. Und da kann man sagen, finde ich blöd oder auch nicht, aber wir wissen es nicht und das ist offen und das ist eigentlich auch gut so.
Wenn ihr den Podcast jetzt in 30 Jahren hört und kleine weiße Friedenstaube, der Sommerhit in 2048 ist, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Annika, vielen lieben Dank. Uns ruft jetzt die Fanfare zum Essen. Ich danke dir recht herzlich für die Einblicke in die Kinderlieder der DDR. Schöne Idee und vielen Dank für diese Arbeit und dass du darüber Auskunft gegeben hast. Dankeschön.
Ja, ich danke dir. Es war schön.
Annika und ich interessieren uns natürlich auch vor dem Jahr 2048 für eure Kommentare. Hört ihr die DDR-Kinderlieder jetzt mit anderen Ohren? Und wenn ihr sie noch nicht kanntet, wie haben die Lieder und unsere Analysen auf euch gewirkt? Wir freuen uns auf den Diskurs und eure Anmerkungen zu dieser Folge auf der Website oder bei iTunes. Wir sind aber noch nicht am Ende angelangt, denn wenn von Kinderliedern in der DDR die Rede ist, sind die staatlich verordneten Kompositionen nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite schien für mich immer heller. Zwei Namen stehen für viele der schönsten Werke der Kindermusik, die mir bekannt sind. Die Geschichtenlieder der beiden kreativen Köpfe dahinter sind musikalisch meisterhaft komponiert und quellen über von klugen und fantasievollen Texten und Bildern. Nicht nur meine Generation ist mit den Liedern des Traumzauberbaums, der beiden Pantoffel Schlaps und Schlumbo oder Mimmelit dem Stadtkaninchen aufgewachsen. Komponiert wurden die Lieder von Reinhard Lacomi, Spitzname Lucky. Leider ist er bereits 2013 verstorben und das hat mich wieder einmal schmerzlich daran erinnert, wie überaus kostbar die Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind. Umso mehr habe ich mich aber gefreut, die andere Hälfte des Duos für ein Interview gewinnen zu können. Denn all die Texte vom Streuselkuchen, dem Frosch Rock'n'Roll oder dem Sternenputzer Funkelfix stammen aus der Feder von, ja, wem eigentlich? Die korrekte Anrede musste auf jeden Fall gleich zu Beginn des Gesprächs geklärt werden.
Eigentlich heiße ich Monika Lacomi und wollte aber, weil Lucky so berühmt war und als wir uns heiraten, war er doch gut trennend. Lacomi kannte jeder. Und ich wollte mich nicht einfach auf seinen Namen setzen und habe meinen Mädchennamen für das Schreiben behalten. Mit dem Ergebnis, dass dann mich viele kannten unter Frau Lacomi, also im bürgerlichen Leben, sage ich mal so schön, und beruflich unter Monika Erhardt. Und inzwischen habe ich so einen blöden Doppelnamen, muss ich Monika Erhardt Lacomi heißen, damit beide bedient sind. Aber ich kann Ihnen jetzt das nicht vorschreiben, wie Sie mich nennen. Wenn das hier eine künstlerische Sache ist, dann sagen wir Frau Erhardt.
Ich würde auch Monika Erhardt sagen, weil so habe ich es kennengelernt von vielen Schallplatten, die wir damals hatten, von Reinhard Lacomi und Monika Erhardt.
Also auf mein Knöllchen steht aber Frau Lacomi drauf, auf dem Parkknöllchen bei der Polizei. Ne? Aber wenn ich arbeite, bin ich Frau Erhardt. Ja, Monika Erhardt.
Ist dann schon so ein bisschen wie Lennon und McCartney. Also für Kinder gewesen, also dieses Reinhard Lacomi und Monika Erhardt, also wenn da eine neue Platte rauskam, wusste man, das ist gut, das will man hören. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Ich habe gelesen, Sie kommen aus dem Weimarer Land, also meine Oma kommt auch aus Weimar, also ist auch Thüringer.
Ja, ich komme aus Ostmannstedt, nee, wie sagt man, Wielandgemeinde, die Wielandgemeinde, Ostmannstedt.
Genau, und meine Oma kam eben aus Weimar und ist dann nach Weida gezogen, also da bin ich dann auch geboren.
Wohin?
Nach Weida, bei Gera.
Ich bin in Triebes zur Schule gegangen, das ist um die Ecke. Ja. Ich fuhr mal über Weida, wenn ich nach Gera zum Bahnhof musste, als ich auf der Ballettschule war. Oder über Weida mit dem Bus, wenn ich nach Greiz wollte, wenn ich mich verfahren habe und zum Theater.
Genau, da geht es dann so hoch und dann fährt man da oben übers Land nach Greiz. Genau.
Und das Schloss in Greiz, das kenne ich auch noch gut. Ja.
Das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt erst bei der Recherche.
Weida, die Osterburg, na klar.
Ja. Genau, die Osterburg. Also toll. Und ja, Sie hatten ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Sie hatten dann Maurer, war Ihr erster Ausbildungsberuf, aber Sie sind jetzt nicht in diesen handwerklichen Bereich gegangen.
Nein, das war kein Ausbildung.
Das war während der Abiturzeit.
Das war zu einer Zeit, hat die DDR gedacht, man muss also die jetzt Intellektuelle werden. Es war immer ein großer Streit, was Arbeiterklasse, Intellektuelle. Das habe ich später sehr gemerkt. Ich war im Studium war Ballettschule. Da war ich einmal Arbeiterkind, weil meine Eltern, mein Vater früher als Arbeiter galt. Und dann hat er aber ein Lehrerstudium gemacht und galt Intelligenz. Das hat er mal zur Folge gehabt, ich kriegte mal 8 Mark Ost oder mal 80 Mark Ost Stipendium. Also bei der Vollverpflegung. Man braucht da kein Geld. Na, aber das war ein ewiger Streit. Also das heißt, dass man auf der Oberschule, auf der erweiterten Oberschule, durften eh nur aus der Triebiser Schule die drei Besten durften dahin. Ich hatte 1,0 Durchschnitt. Ich hatte keiner selber gemacht. Es fiel mir halt sehr leicht. Und dann musste ich auf diese EOS. Das war schrecklich, weil wir waren erst 10, dann noch 8 Schüler in der Klasse. Ich kriegte erstmal gleich eine 5 und da habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Wenn man nur Einsen und höchstens mal eine 2 hat und die Lehrer wollen mal richtig zeigen, wie das so geht. Das kann jeder Lehrer machen. Man kann Arbeiten schreiben, da kann man die so reinlegen, hat alle eine 5. Also es war nicht sehr schön. Und aber dann noch nebenher eine Berufsausbildung, damit man den Kontakt zur werktätigen Bevölkerung als Intellektueller nicht verlieren möge. Ne? Das war also doch fein ausgedacht. Und da wollte ich Architektur studieren, weil Architektur war für mich immer, ich habe gerne gebaut, also im Wald Mooshäuschen und ich habe auch als Kind schon so eine Affinität gehabt, wie man sich ein Haus ausbauen und wie man es bauen könnte. Also hat mich sehr interessiert, Architektur. Ich hätte immer in Mathe eine 1 gebraucht und das auf dieser Elite-Schule, wo man in der 10. Klasse mit dem Stoff der 11. fertig war. Und dann noch eine Berufsausbildung, die war ja ganz schön. Und es war, glaube ich, der schönste Tag in meiner ganzen Jugend, als ich die Benachrichtigung von der staatlichen Ballettschule Berlin bekam, dass ich alle Prüfungen bestanden habe und dort anfangen kann.
Und dann das machen konnten, was eigentlich.
Und dann aus meinem Wald da unten, aus dem Dorf nach Berlin konnte.
Und dann haben sie das Ballettstudium gemacht und dann auch schon gearbeitet als Tänzerin und parallel aber auch nochmal studiert.
Ja, ich muss sagen, ich habe als Kind schon geschrieben auch. Meine ersten Texte, da war ich, glaube ich, 8, dass ich die, also meinen Eltern immer zu Weihnachten Gedichte geschenkt. Und ohne es zu wissen, hatte ich eine große Affinität zum Wort und mein Vater hat das sehr gefördert. Der hat mir alle Bücher angeschleppt, die es nach dem Krieg, ich bin ja 47 geboren, gab. Und dann meine Patentante hatte einen Buchladen. Also abgesehen davon, dass ich eine Leseratte ohne Ende war, hatte ich auch die Möglichkeit, den Zugriff. Und habe als Kind zum Beispiel schon die Edda-Sage gelesen. Die Edda-Sage ist ja die älteste Sage und da gibt es einen Baum, der heißt Yggdrasil. Ich sage Ihnen gleich, worauf ich hinaus will. Der Baum heißt Yggdrasil und ist in diesem Baum ist eine Weltesche.
Ist der Weltenbaum.
Der Weltenbaum ist der ganze Kosmos enthalten. Meine Thüringer Kindheit im Wald, Architektur, Mooshäuschen bauen und diese Geschichten, daraus musste der Traumzauberbaum werden.
War Ihnen klar, dass Sie das vertonen wollen? Kam diese Idee dann erst, als Sie Reinhard Lacomi kennengelernt hatten, der ja schon...
Die kommt nämlich ja nicht als Kind, Idee. Die wuchs ja. Die reift dann mit der Zeit. Aber ich habe also während der ganzen Ballettschule schon geschrieben und wenn andere konnten, Schwansee aus, also war mir völlig wurscht, also Schwansee, also ich konnte es schon nicht mehr hören. Aber wenn natürlich die großen Ballerinen kamen und Tänzer, dann bin ich auch in die Oper gegangen. Aber ich saß meistens in Coriolan. Ich habe Coriolan auswendig gekonnt, ich konnte also Rui auswendig, ich habe die großen Theaterstücke, da war ich jeden Tag. Das hat mich immer interessiert, bis ich später irgendwann begriff, dass eigentlich Schreiben mein Beruf ist, das hat eine Weile gedauert. Also diese 17 Jahre Ballett, die waren eigentlich ein Umweg, aber es war sehr schön.
Und gab es da eine Vorliebe für Schreiben Prosa oder Schreiben Lyrik oder Schreiben dann auch für Musik oder war das dann alles gleich
das
schön?
Das war eigentlich alles, und ich sage mal so, ich habe mir auch so diese kleinen, wie so kleine Epigramme oder ich habe ja auch Aufsätze geschrieben oder in der Ballettschule beim Studium wurde auch da gab es ein künstlerisches Tagebuch. Finde ich heute sehr gut, dass wir das machen mussten. Da mussten wir schreiben über das, was wir gesehen haben. Ballett oder Theater. Und da haben wir quasi uns, und das war natürlich für mich fantastisch. Und da waren die auch in der Schule schon meine Lehrerin für Literatur, die liebte mich, die sagte, das ist, aber Ballett hat oft Doppelbegabung. Viele können singen oder zeichnen. Also, da bin ich nicht die Einzige. Dann, während ich noch tanzte, 78, ich habe ja 77 erst kennengelernt. Nee, das ist falsch. Ich habe ihn 76 kennengelernt, da war ich auf Tournee.
Genau, und 77 war die
Hochzeit. Ja, 77 haben wir geheiratet. 76 auf Tournee in Mühlhausen und Lucky war unterwegs mit seiner Band und wir waren unterwegs mit dem Ballett.
Lacomi war damals ja auch schon Musiker, Schlagersänger würde man jetzt vielleicht heute sagen, Sänger, würde, Liedermacher.
Liedermacher ist etwas, jemand, der seine Texte auch selber macht. In der Regel sind Liedermacher welche, die zur Jugendweihe oder zur Konfirmation eine Gitarre geschenkt bekommen und dann auch mit mehr oder weniger Begabung das Spielen lernen und obendrein noch Texte machen. Es gibt sehr wenige gute Liedermacher. Die meisten sind einfach nur, also ich würde sagen, gut für den Pioniernachmittag geeignet, wie wir früher gesagt hätten, oder sollen zu den Pfadfindern gehen. Und ich bin da sehr bedacht darauf, für Kinder das Beste. Und aber ich hatte ja, Lucky war der Erfinder, heute sagt man Deutschrock. Als Lucky anfing zu singen, er wollte ja gar nicht singen. Er hat einen Titel gesungen, weil einer, der den Titel singen sollte, den er geschrieben hat, also klaviermäßig, das konnte einer nicht. Der hat es also 4 Stunden lang im Studio, haben sie gesagt, komm, und sagt, Lucky, sing doch mal das drauf und das, was wenigstens jemand vorspielen können. Das hat er gemacht und das hat jemand entdeckt. Und da fing Lucky an, in einer Zeit, wo dieses Belcanto-Gesinge so also wunderschön getönt hat, vor allem mit einer Reibeisenstimme. Und das habe ich im Radio gehört. Und ich weiß noch, was ich anhatte, was ich gemacht habe. Ich wohnte in der Oranienburger Straße, in einer sehr großen Küche. Und ich habe Geschirr abgetrocknet und stand da wie vom Blitz getroffen und höre einmal der Seele singen. Und das war ein Adler Komik, das habe ich mir gemerkt. Weil das war was Neues. Ich war eine klassische Zicke. Ich hatte mich für diese Schlagerwelt nicht interessiert. Aber das hat mir auf Anhieb gefallen, weil das war authentisch, das war ehrlich. Und dann trafen wir uns, wie gesagt, im Hotel. Und es ging erst mal schon so los, dass er behauptet hat, er habe keinen Zimmerschlüssel. Aber das stimmte. Dass ich der Techniker, mit dem ich heute noch befreundet bin, der Techniker, der mir immer noch hilft, Lack ist erster Techniker, und sein Bassist, die hatten sich eingeschlossen im Zimmer, eingeschlafen, stockbesoffen und Lucky kam wirklich nicht rein. Und dadurch ist das passiert, dass er gesagt hat, okay, wir sind Kollegen, ihr dürft mit bei uns übernachten, aber wer, ihr rührt euch. Außenkante auf dem Bett und unterschlafen. Und das waren die uns natürlich auch nicht gewöhnt. Ich war damals noch zusammen mit Eckhard Schall, der Protagonist vom Berliner Ensemble. Und seine Frau, die Tochter von Brecht, wir siezten uns zwar, aber wir waren uns, sage ich mal, wir gingen gut miteinander um. 8 Jahre lang lebte ich auch in der Familie. Das war also keine Heimlichkeit. Sehr ungewöhnlich für die Außenwelt, für mich sicher auch, man gewöhnt sich daran. Also ich habe die Kinder gut gekannt und die Kinder haben auch mal bei mir übernachtet, wenn sie unterwegs war. Aber das Wichtige war, und es vergeht kein Tag, wo ich dem Schall nicht dankbar bin, ich habe jeden Tag im BE gesessen, also bei jeder Probe, wenn was war. Ich habe die Stücke mit aufgebaut, ich habe die Recherchen gemacht. Ich habe dort so viel gelernt, wie ich an keiner Uni hätte lernen können. Wie man Stücke entwickelt, worauf es ankommt, beim Sprechen, beim Stehen, also wie man Theater spielt.
Und das hat dann gemündet in diese Zusammenarbeit, also nach der Heirat, sowohl auf persönlicher Ebene
ja,
als
also
auch.
Ich konnte all das mit einbringen in dem, was ich später gemacht habe. Ich habe nur irgendwann einen Strich gemacht, dann, also Lucky war ja 1,5 Jahre, hat er mich besucht, durfte immer in die Küche, wir tranken zusammen Tee, ich wohnte ja schon in der Nähe vom Britischer Palast, wo ich oft zu tun hatte. Und das ist vielleicht ganz witzig, das werde ich sicher auch an meinen Memoiren mal schreiben. Wir kannten uns 1,5 Jahre und am gleichen Tag habe ich eine Zahnbürste gekauft und habe gesagt, heute behalte ich den hier. Denn es waren ja alle Anzeichen da, dass er das gerne täte. Und er brachte am gleichen Tag eine Flasche Rotwein mit, heute oder nie. So, und nach 6 Wochen bin ich hier rausgezogen und habe alles dort gelassen. Eckeschall war gerade in Paris, also wieder kam ich nicht mehr da. Und es war nicht so einfach. Also heute lache ich drüber, aber damals, das war schon ein mutiger Schritt, finde ich.
Jetzt hatten Sie es gerade schon erwähnt, der Traumzauberbaum ist natürlich eines der bekanntesten Werke, die Sie zusammen mit Rainer Lacumi gemacht haben.
Da habe ich noch getanzt, ja. Das war das erste, ging los, weil Geschichtenlieder.
Genau, die erste, wollte ich mich gerade darauf hinaus, die erste war nämlich Geschichtenlieder.
Und es war auch so, dass er in dieser Oranienburger Straße fing ja an und guckte dann noch in meine Kästen und fand diese kleinen Schnipsel an Zetteln und kleine Texte und schrie mich an, hat gesagt, ich suche seit einem Jahr, suche ich Texte, was Besonderes, weil ich möchte eine Platte für Kinder machen.
Hatte er auch schon vor quasi?
Ja, das hatte er vor, das hat er allen erzählt, dass er das machen will und sein Texter hat gesagt, ach, das ist zu früh, sein Texter wollte da nicht ran. Naja, es war so, dass er seit einem Jahr suchte für seine Musik, was er im Kopf hatte. Es gab schon eine Sendereihe, die hieß Der besondere Tag im Fernsehen. Und da haben sie auch schon Berufe vorgestellt von Eltern und haben dann Lucky genommen, der dann einen Text bekam und also den vertont hat für Kinder. Und da kam die Idee, was für Kinder zu machen. Und ausgerechnet bei mir findet er genau die Texte und schrie mich an, ich suchte seit einem Jahr, du hast die hier rumliegen in der Schublade, nahm die, knallte die Tür und haute ab. Ich dachte, der hat eine schöne Scheibe. Ne? Und hat die vertont und kommt mit dem Vertrag von Amiga wieder. Für anderen Fünfer im Lotto. Aber ich habe getanzt, ich habe das überhaupt nicht so richtig ernst genommen, muss ich sagen. Ich habe auch nicht gewusst, was man für Fehler machen können. Und was. Ich habe mit einer Leichtigkeit geschrieben, weil er sagte, ja, sein Fritze, also der Texter, der will das nicht mitmachen, der macht das nicht. Und dort mache ich es immer alleine. Und so kam die erste Geschichtenlieder zustande. Der dann folgte der Traumzauberbaum.
Musste man da dieses Konzept bei Amiga nochmal vorstellen und haben die dann vielleicht auch gesagt, ja, es kann auch ruhig eine Nummer kleiner sein, das muss jetzt gar nicht so hoch aufgebauscht werden?
Na, ich denke mal, die waren erstmal überfordert, weil, aber da dieses Lucky so berühmt war, so dass Lucky also erstmal schon, der hat zu der Zeit ja schon 4 LPs gemacht zu der Zeit und hat angefangen elektronisch zu arbeiten. Da haben sie sich erstmal dafür interessiert, was auf dem Tisch lag. Und es gefiel ihnen auch, aber es war etwas Neues. Und wie es in jeder Branche ist, wenn was ganz Neues kommt, ist man erstmal nicht gleich sofort begeistert, man ist vorsichtig. Aber immerhin die erste Auflage heute unglaublich war 100.000, ne?
Von den Geschichtenliedern.
Ja, 100.000 LPs.
Das war ein unglaublicher Bedarf wahrscheinlich auch da nach solchen Liedern, weil. Ja. In dem anderen Gespräch ging es ja so ein bisschen um diese Kinderlieder, die halt von staatlicher Stelle dann auch beauftragt und komponiert wurden. Gab es denn zu der Zeit was anderes, was Kinder hören konnten, außer den offiziell beauftragten Sachen? Oder war das tatsächlich dann...
Na, vielleicht ist es damit so erklärt, die anderen Sachen kamen bei Litera raus. Mhm. Das hier, die kam bei Amiga raus. Bei Amiga kam ja eigentlich also besonderer, neuer und Rockmusik oder Schlager oder... Lucky hat ja auch Schallplatten damals, Märchenschallplatten vertont. Und die waren aber Litera. So wie eben auch das Kinderlied, gut, das war auch, das kam nicht bei Amiga. Also, und da war schon, also ich bin mir jetzt gar nicht so 100%, müssen wir mal nachgucken. Aber natürlich, und das waren ja auch gut aufgenommene Kindersachen, diese schönen Kinderchöre und Rundfunk-Kinderchor und Manfred Rost oder wie der hieß, Rost. Das waren tolle Sachen. Nur es war eben klassisches Kinderliedgut, sage ich mal, was man auch pflegte und was auch so nach dem Krieg auch so aufkam, kleinerweise in Friedenstaube und wenn Mutti früh zur Arbeit geht, das konnten wir doch alle und das können wir heute noch singen. Aber Lucky wollte eine andere Musik machen und ich hatte mit diesen Texten nichts zu tun. Nicht, dass ich sie etwa abgelehnt hätte, aber ich habe Geschichten erzählt. Ich wollte skurrile, kleine, witzige, es sind ja auch Lieder dabei, die sind bloß eine halbe Minute lang. Heute hat jeder darauf achten, dass man die Rundfunklänge erreicht. 3 Minuten und noch ein bisschen was, damit es im Rundfunk gespielt wird. Das war uns scheißegal. Und ich muss auch sagen, ich habe es dann für Lucky geschrieben und er hat es für mich geschrieben. Es war eigentlich nicht so direkt, sich zu dem Kinder herabbeugen und dem Kinder was Schönes geben. Nein, es war auch für uns selber. Es musste uns gefallen. Es musste uns gefallen und und wir mussten 100%ig dahinter stehen. Und dann gefiel es auch Kindern. Wir haben nie an Kindern getestet.
Das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe jetzt auf dem Herweg nochmal Lieder gehört und dann ist mir irgendwie so aufgegangen, ein Autor, den ich auch sehr gerne lese, ist Kästner, der auch immer gesagt hat, man muss Kinder ernst nehmen und man muss natürlich für Kinder, also man muss halt so schreiben, dass die Kinder sich nicht verhohnepiepelt fühlen, sondern dass sie sich ernst genommen fühlen in ihren Sorgen und Nöten, dass das wirklich auch schon, ja, also keine Erwachsenen sind, aber Menschen, die halt wirklich, zu denen man sich nicht herabbeugen muss und mit denen man auf Augenhöhe irgendwie spricht. Und ich finde, das kommt auch in den Geschichtenliedern halt sehr, sehr durch. Dass es halt wirklich Musik ist, die anspruchsvoll komponiert ist und dass es Texte sind, wo man vielleicht, also gegen mir zum Beispiel so, wo ich dann auch nicht sofort jede Redewendung oder jedes Wort verstanden habe und dass das in jedem Jahr, wo ich es dann gehört habe, hat man dann so ein bisschen mehr von diesem Text oder den Text nochmal ganz anders gehört. Und das ist das fand ich dann sehr, sehr inspirierend auch für mich, diese Texte und Musik.
Ach, danke schön, das ist ganz lieb von Ihnen. Aber es ist in der Tat so, dass ich Kinder natürlich, Kinder sind meine Kumpel. Und ich behandle sie auch so wie Freunde. Und es gibt auch welche dabei, die kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich finde nicht Kinder generell toll. Das gibt schon bei Kindern, da sieht man, was die mal für einen Charakter kriegen. Da mache ich einen Bogen drum. Und es gibt welche, die sind meine Freunde. Also die sind halt nur noch nicht fertig. Man kann noch einiges retten, aber ich merke oft bei Kindern, dass der Charakter schon so angelegt ist. Aber die, die Traumzauberbaum lieben und damit aufgewachsen sind, sind alles gute Menschen, sage ich immer.
Wie geht man denn davor, um so eine Platte zu machen? Also Sie hatten jetzt ganz viele Zettel und Ideen, die Sie dann in eine Reihenfolge gebracht haben? Oder gab es
ja, wir haben erstmal eine Auswahl getroffen. Ich habe erstmal dann einen Bogen gesucht, eine Geschichte bei der allerersten. Bei der allerersten LP, die Geschichtenlieder, die haben wir dann später auch als, sage ich mal, so als Programm, hieß es dann Geschichtenlieder. Weil es waren Lieder mit Geschichten und Geschichten in den Liedern. Und da entstand der Begriff Geschichtenlieder. Den haben wir nicht ganz sogar durchhalten können bis heute, weil durch den Traumzauberbaum ist dann ein Label begründet worden. Weil der war dann die stärkste Platte gewesen und die bekannteste.
Aber stand, glaube ich, immer noch mit drauf, Geschichtenlieder von Reinhard.
Ja, das stand drauf noch auf den ersten LPs. Das ging auch weiter noch bis zum Wasserkristall, auch in die späteren Geschichten noch rein. Aber das Label heißt Traumzauberbaum. Und das Genre ist Geschichtenlieder. Mhm. Das Label ist Traumzauberbaum. Und bei dieser ersten Platte, davon bin ich gerade ausgegangen, da hätte man die Titel, die Lieder noch tauschen können untereinander. Das war ein roter Faden, also da kommt Paulo Platsch mit der dicken Regenwolke und da fallen die Geschichten raus, die er seinen Freunden mitgebracht hat, nämlich einen dicken Kürbiskugel und so eine dünne Nudel, also einen schönen Gegensatz dazu aus dem Küchenschrank. Ja. Und die machen eigentlich nur Scherzen, ein bisschen rummachen, und reden über das, was er mitgebracht hat.
Und dann kommt mal der und dann kommt mal der Tintenfisch und dann kommt mal...
Und es wird einfach nur wie eine, auf der Bühne kann man das sagen, kann man so, und ein Conferencier und ein roter Faden drüber. Wogegen beim Traumzauberbaum ist die Geschichte schon fertig. Das ist dramaturgisch fest. Da gibt es Lieder, die auch für sich stehen können und es gibt Lieder, die dramaturgisch die Geschichte weiterführen. Da war schon nichts mehr auszutauschen. Und mit dem Traumzauberbaum fing es an, diese spezielle Genre-Geschichtenlieder, dass das weitergeführt wurde. Dass also eine Geschichte, die auch in sich immer stimmig und tief und nicht oberflächlich sein durfte. Das klingt so leicht, aber eine leichte Geschichte, was passiert, wenn der Regen, weil es keinen Regen mehr gibt? Kinder wünschen sich Sonnenschein. Was passiert? Und dann so der Traumzauberbaum, ein rundes als Symbol, etwas Rundes. Und dazu diese Großvaterstimme damals, was noch hatte Müller-Lanko.
Mhm. Das war Helmut Müller-Lanko.
Ja, Helmut Müller-Lanko, der dann später, als ich 20 Jahre später Traumzauber 2 machte, ich springe jetzt auch in Gedanken, was ja natürlich, ich wollte es immer als solitär stehen lassen. Immer kam die Plattenfirma, nein, du musst einen zweiten Teil machen. Und dann habe ich es nach der Wende, habe ich es dann doch gemacht, den zweiten Teil, wo ich dann auch das spiegeln wollte, wenn man durch die Blätter durchguckt, dass man da nicht nur eine schöne...
Wo die Traumläuse kommen.
Wo dann die wilden Traumläuse kommen und Löcher in die schöne Welt fressen. Ne? Und da konnte es dann Müller-Lanko nicht mehr machen, dann hat es dann Ott Schmelles gemacht, der große Schauspieler vom Deutschen Theater mit einer wahnsinnig schönen großen Stimme. Und Ott macht das bis heute und ist auch sehr stolz drauf. Ja. Ich sage, Ott, das wird von dir bleiben. Wenn du mal gehst, dann wird in der Zeitung stehen, dass der Traumzauberbaum, die Stimme, eine andere gesucht werden musste. Ich möchte jetzt nicht sagen, gestorben. Das klingt immer gleich so. Ach Gott, nee, er ist 89, deswegen bin ich ja ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Ja, und mit dieser Geschichte und dann die beiden Waldgeister, Moosmuschel, Waldwurfe, die inzwischen heute Legenden sind, die einfach nur wie Kinder einen großen Unsinn machen, das nicht mit Absicht machen. Sie machen etwas, was eine Katastrophe heraufbeschwört, aber es war nicht aus Bosheit geschehen, sondern aus Unkenntnis, und sie hat noch alle Mühe, es wieder gut zu machen. Und das ist eine Geschichte, wo wir Erwachsene mit Kindern umgehen sollten, dass sie zwar Donnerwetter veranstalten, aber auch einsehen, das war ja, und das lieben die Kinder, dass ihnen verziehen wird.
Ja, wenn der Wolkengeist dann
und der Wolkengeist kommt, der Wetter, dann, der beleidigt ist.
Ja, und dann aber doch wieder entgegenkommt ist und sagt, na gut, also das ist schon eine, also werden schon viele Emotionen aufgerufen im Laufe dieser Geschichte.
Ja, es ist eine Geschichte, die wie eine kleine Geschichte klingt, ne, Traumzauberbaum. Aber, und ich muss sagen, ich habe damals noch getanzt, das habe ich mit Leichtigkeit gemacht. Ich wiederhole mich, es hat sich keiner selber gemacht und ich finde, Poesie ist eine Gabe der Feen und ich bin meinen Feen dankbar.
Ich würde gerne nochmal tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen. Einmal fangen wir vielleicht an mit der Musik, weil ich das heute, wenn ich es heute nochmal höre, auch erkenne und wahrscheinlich damals auch schon erkannt habe, nur konnte es noch nicht benennen, dass da ganz viele verschiedene Genres halt auch Verwendung gefunden haben. Also vom Tango über den Rock'n'Roll, dass da kein Lied klingt wie das andere.
Na, erstmal war Lucky ein Genie, ein Komponist. Also er war ein Komponist und ich weigere mich immer wieder und wehre mich auch dagegen, obwohl es ja niemals böse gemeint ist, dass man Liedermacher genannt wird. Er hat Lieder komponiert. Und machen klingt auch dann immer
so Hand. Krass.
Ja, es klingt immer, naja, Liedermacher klingt auch ein bisschen handwerklich, aber nicht künstlerisch. Ne? Es klingt nach Kunsthandwerk und nicht nach Kunst.
So Manufaktur, so ein bisschen. Ja.
Also. Aber er hat ja nicht nur Musik studiert, er hat von Kind an, er konnte früher Noten lesen und schreiben, als er Buchstaben lesen und schreiben konnte. Und das ist auch jemanden gegeben. Er war eigentlich ein kleiner Mozart. Er konnte mit 5 Jahren wunderbar schon Klavier spielen. Er spielte ich habe so ein Foto von ihm gehabt, da sind lauter ältere Herrschaften und Jüngere mit dem Akkordeon und sitzt klein rein, er sitzt dann auch mit seinem kleinen Akkordeon dazwischen und spielt. Als Solist dabei, ne? Aber das war ja in Magdeburg und das war ja auch so nach dem Krieg und das war halt nett und schön, aber das hat man nur sein Klavierlehrer, der hat sein Talent erkannt. Der hat ihn dann immer als letzten Schüler drangenommen. Dieter Nato hieß der, auch schon gestorben, Gott hab ihn selig, denn der hat sehr viel Gutes, so Gutes Lucky getan und hat angefangen mit Lucky schon Tonsatz und hat auch, Lucky hat schon komponiert und dann ging Lucky auf die Musikhochschule, da blieb er, glaube ich, nach Dresden, da blieb er nicht allzu lange, nach 2 Jahren, weil er konnte mehr als das, was man ihm in der Tanzmusikklasse beibringen wollte. Er war besser als seine Lehrer und dann kam ja Klaus Lenz und hat ihn dort in die Band geholt und Klaus Lenz, wenn man bei Klaus Lenz in der großen Big Band war, das war wie ein Ritterschlag. Das war ein Ritterschlag, wer da spielte, der musste erstmal was können und die waren auch viel unterwegs und wer da sich einmal verspielte, Kasten Bier, ne? Das war auch eine harte Schule. Eine
harte Strafe, ja.
Ja. Und Lucky konnte in alle Genre greifen. Wenn ich einen Titel geschrieben habe, dann habe ich auch, nun komme ich ja auch aus der Musik. Wenn man von Kind an Ballett gemacht hat, dann hat man natürlich, weiß ich, was ein Tango ist. Und wenn ich das Versmaß in einem Tango aufschreibe und sage, Schnuppelchen, hier passt ein Tango hin, macht mal einen schönen Tango, dann kam ein Tango. Oder wenn ich der Meinung war, hier brauche ich wieder mal was richtig Schnelles, nach dieser kleinen zarten Episode zwischendrin, du, hier muss ein Rock'n'Roll hin, dann Frosch-Rock'n'Roll, dann hat Lucky einen Rock'n'Roll geschrieben, der war echt, das war ein richtiger, das konnte er.
Ein Frosch nimmt sich ein Mikro. Und alle Frösche warten schon, da singt er seinen schönsten Ton.
Und es war für mich wunderbar, dass ich einfach nur mit ihm sitzen konnte und antippen konnte. Er hat mir nur verboten zu singen. Also ich meine jetzt nicht auf der Bühne, das meine ich gar nicht, sondern wenn man manchmal so einen Titel im Kopf hat, dann singt man sich ein Versmaß zurecht. Dann hat man für sich, hat man für sich eine Melodie, um das Versmaß auch gut zu machen. Und wie du singst, sagt wie du singst, weil, und ich habe es dann natürlich nicht gemacht und dann bin er dann seine Komposition, dann da habe ich mir gedacht, mein Gott, also es war immer so genial, dass ich dann also meine Musik sofort vergessen habe. Ja.
Und Sie haben es ja auch gesagt, also das sind ja auch, die Titel sind ja jetzt nicht 4-5 Minuten lang, es sind ja manchmal auch so Miniaturen einfach und dann wirklich in diesen 1-2 Minuten wirklich so dieses Genre Rock'n'Roll oder eben auch meinetwegen Tango wirklich so zu präsentieren, dass es für die Kinder schön klingt, dass noch ein schöner Text dabei ist und dass es einfach so eine kleine Miniatur ist.
Ich sage mal, es ist so liebevoll gemacht auch. Zum Beispiel heile, heile Puste, ne? Was da alles so an. Wenn man, und es ist doch oft so, dass wenn auch uns Erwachsene die Lieder singen, es sieht so einfach aus und wenn man es dann singt, merkt man, dass es nicht nur Stube, Kammer, Küche ist in der Harmoniefolge und dergleichen. Das ist plötzlich, dass die Töne gar nicht so leicht zu treffen sind. Dass also da auch schon den Kindern was abverlangt wird, wie es musikalisch aufgebaut ist.
Oder auch Frühlingslied, das ist ja wirklich, wirklich ganz kurz. Im Garten sind viel Glöckchen fein.
Ja.
Grün und klein, läuten leist den Frühling ein, zart und rein,
Und das sind ja wirklich nur 2-3 Strophen, glaube ich. Es dauert keine 2 Minuten, glaube ich, das Lied. Ja. Und es ist aber wirklich so eingängig. Also das fällt mir.
Ja, das kann man mitsingen. Das, ja. Das sind die Mitsingelieder. Ne? Ja. Ja.
Auf der anderen Seite natürlich jetzt auch ihre Texte. Ich habe jetzt mal 2 Sachen rausgeschrieben, weil ich vorhin schon als das Beispiel gebracht hatte. Das sind Texte, die man dann vielleicht auch erst später so als Kind oder ich mir es dann so ging, nochmal so reflektiert. Beim Streuselkuchen gibt es irgendwie, also Streuselkuchenlied ist.
Kannte Schnudderling, die gab es auch wirklich, ja.
Nee, ich hatte mir rausgeschrieben, ein Regenschirm-Rhabarberblatt, das nahm er sich an Schirmesstadt.
Ja, das war. Die
das ist eine tolle große Formulierung. Ja.
Das haben wir da als Kinder schon gemacht, diese großen Rhabarberblätter. Das ist einfach Bilder, ich sehe immer Bilder.
Mir andere Esser suchen, ein Regenschirm-Rhabarberblatt, das nahm er sich an Schirmesstadt und setzt sich in Bewegung vor innerer Erregung.
Aber auch die Formulierung halt mit dem Genitiv fand ich jetzt, also wo ich es jetzt irgendwie nochmal gehört habe, fand ich irgendwie toll, weil das ist halt, da muss man halt tatsächlich auch den Satz erstmal verstehen können als Kind, aber man versteht ihn halt trotzdem, auch wenn man so nicht weiß, dass es irgendwie ein Genitiv ist.
Ja, aber sie werden zumindest dazu angehalten, es vielleicht zu benutzen und zu wissen, dass es gibt. Denn gerade heute, ich muss sagen, ist das heute noch viel wichtiger als früher, muss ich leider sagen, weil die Sprache verkürzt sich so. Ja. Durch die Medien, durch den Umgang. Also wenn ich eine SMS schreibe, dann mache ich auch nur noch, dann lasse ich möglichst die Adjektive weg. Ne? Und das ist dann, und gerade da muss man dagegen steuern. Und ich merke auch wiederum, dass die Kinder heute, wenn man mit einer schönen Geschichte, eine schöne Sprache, ihnen was erzählt, dass die lauschen. Weil sie finden es schön, sie verstehen vielleicht noch nicht alles, aber sie finden es schön. Und bei meiner Tochter habe ich ja gemerkt, dass sie selber Wörter erfindet, also erfunden hat, die es im Deutschen nicht gab. Und es war ja auch, zum Beispiel hat sie, wir sagen, ich möchte dich wärmen. Sie sagt, ich möchte dich kälten. Also dass man auch die im Kopf die Fantasie und den Sprachgebrauch und wie auch sicher mal Wörter entstanden sind, ne? Und sie sagt der Verreißschluss, wenn man zu einem Reißverschluss, ne? Ja. Mein Patenkind sagt Zuzizi. Also das finde ich sehr und darauf achte ich auch. Ich bin immer sehr begeistert, wenn Kinder sich zu helfen wissen und eine Wortschöpfung machen.
Hatten Sie Angst, Kinder zu überfordern mit den Texten?
Nö. Ich hatte Angst hatte ich eigentlich nie. Überfordern kann man Kindern nur mit dem Thema. Ich würde mit Kindern auch über den Tod reden. Man muss bloß die richtigen Wörter finden. Und ich habe, glaube ich, immer versucht, die richtigen Begriffe, aber ich bin niemals unter ein Niveau gegangen, wo ich sagte, ach Gott, das ist für Kinder jetzt zu schwierig. Oder dieses völlig Alberne. Ich kann mit Kindern auch rumalbern. Mit dem Löwenzahn, weißt du, oder in meinen ABC-Popo und dergleichen. Oder auch heile Puste ist was ganz Liebes. Aber oder der Matrosenfurz und so eine Sachen. Das macht Kindern großen Spaß. Aber ich würde niemals, sage ich mal, so banal sein, wie ich. Gott, wenn ich jetzt das sage, dann werde ich hinterher bestimmt Ärger kriegen.
Schneide ich sonst raus.
Also ich höre ja immer Radio Teddy als Regelpflichtsender. Ja. Und ich stelle es jetzt manchmal ab, weil ich kann es nicht mehr hören. Was da auf die Kinder losgelassen wird, an Schwachsinn und an Blödelei, die so unintelligent ist. Also Verblödung. Die Kinder werden verblödet. Musikalisch kaum etwas, wo man sich dran freuen kann. Die Stimmen sind banal, austauschbar, mittelmäßig. Und die Texte ganz und gar zu vergessen. Und das heißt, es wird zum großen Teil gespielt Schlager. Schlager, die, also jetzt nicht im negativen Sinne Schlager, sondern wir sagen ja Popmusik. Popmusik, das sind immer so junge Leute, die da singen, tolle Sachen dabei, tolle Geschichten dabei, aber sie ähneln sich so furchtbar. Was geht mich deren erste große Liebe an? Oder der erste Orgasmus, der mir egal. Ne? Also dieses, aber das kommt auf Radio Teddy. Das heißt, die werden als Kinder schon in eine jugendliche Auffassung hineingedrängt, in Texte, die für junge Menschen wichtig wären. Oder ob sie wichtig sind, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das entzieht sich meiner Fähigkeit, das nun auszuloten, ob das wirklich wichtig ist. Aber sie versuchen sich daran. Es gibt ja viele junge Leute, die, wie gesagt, Musik machen ist heute einfacher als früher. Man kann sehr viel mit der Technik machen, man kann sehr viel ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich welche noch so reinknien in eine musikalische, klassische Ausbildung, um daraus dann was Ordentliches zu machen. Es sind doch zum großen Teil, und da passt der Begriff Liedermacher, da komme ich wieder auf Liedermacher, wo ich mich gerne abgrenze und sage, nein, nicht alle sind Liedermacher. Es gibt auch noch echte Komponisten dabei. Und wo auch ein anderer macht ein Arrangement, der andere pfeift eine Melodie, finde die Melodie toll, oder das kann ich auch, ich kann ein bisschen Klavier spielen. Wenn mit dem nicht immer ein Lied zusammensuchen, nehme einen guten Arrangeur und schon ist es ein Titel. Also das, und die nennt sich dann auch, naja, Komposition und Text. Nein, das sind Liedermacher. Und es gibt davon zu viele im Radio Teddy und die sind für die eigentlich nicht mehr für diese Altersgruppe. Also uns rutschen die Kinder weg, sage ich mal, wir haben die 5- bis 10-Jährigen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, haben sie schon Angst, für Kinder gehalten zu werden und machen diese Popmusik nach. Und das ist etwas, das finde ich immer so unecht. So. Sie machen es nach. Sie leben nicht damit. Sie entwickeln nicht diese, was ich oft in den Kinderaugen sehe, dieses Träumen dabei. Dass sie eine Poesie entwickeln und sich in diesen Text hineinfinden, sondern sie machen etwas nach.
Ich hatte schon den Eindruck, dass beim Traumzauberbaum 2 zum Beispiel, gerade mit den Traumlösen, dass da irgendwie auch so Themen angesprochen werden, die Kinder heute betreffen. Also wirklich so Lebenswirklichkeit von Kindern nochmal jetzt zu identifizieren und in Lieder zu packen, finde ich schon auch eine schöne Leistung.
Na, auf der Traumzauberbaum 2 ist halt drauf, das Lied der wilden Traumlösen.
Ja, ne? Genau.
Und das ist etwas, was die Kinder mit Begeisterung singen.
Uns nennt nie einer Prinz und Prinzessin. Uns plätschert der Regen in unsere Schuhe. Die Glücksfee hat's eilig, sie hat uns vergessen. Na und, hau doch ab und lass uns in Ruhe. Nehmt euch in Acht und seid bedacht auf eure schönen Träume.
Und weil sie sich auch damit identifizieren können oder sich was vorstellen können darunter, ne?
Sind die Reaktionen noch so wie damals, als die ersten rauskamen, dass Leute darauf warten?
Ja, da komme ich wieder darauf zurück. Was seitdem Lucky nicht mehr da ist, alles geschehen ist. Wie viel Kraft und Mühe, das kann ich auch so sagen, das ist keine Angabe, das ist auch, und wenn, dann sei es drum, wie viel Kraft und Mühe ich reingesteckt habe, um neue Lieder zu machen. Da habe ich ja dann auch noch, wir haben ja manchmal Titel geschrieben und dann war die Geschichte anders gelaufen. Da haben wir den Titel rausgenommen, passte nicht mehr so gut und vergessen. Oder ich habe die Musiken, davon nehme ich wieder. Ich habe Ballettmusiken von Lucky, auf die ich Texte mache. Und ich habe auch zum Beispiel eine diese Halbzollbänder, das sind die großen Bänder mit dem Bobby in der Mitte, wo man immer Angst hat, es fliegt runter. Und die brauchten ja eine 8-Spur-Maschine. Und so ein Ding hat der Schmittel, von dem ich vorhin erzählt habe, sein Eistertechnik, haben wir uns immer nach Aachen gefahren und haben noch so eine 8-Spur-Maschine gefunden, weil die gibt es nicht mehr. Eine Analog gibt es nicht mehr. Das sind ja noch Analogbänder. Und da konnte man die 8 Spuren trennen, die Instrumente trennen und Luckys Stimme trennen. Und da konnten die 8 Instrumente mit frischen Instrumenten nachgebaut werden. Also ein Schlagzeug aus, das über 30 Jahre klingt wie Zicke auf dem Eimer. Ne? Also das hat man halt neu gemacht. Oder dass man eben den Klaviersound neu eingespielt hat. Und dazu lag es Stimme. Und das Lied klingt wie ein neu aufgenommener Titel. Die letzte CD, Die Sonne, da steht noch drüber, wie, als wenn er noch da wäre, ein Lakumi, Monika Erhardt.
Habe ich vorhin gesehen, das Cover.
Und da singt Lucky auch selber noch. Und die Leute sagten, na, ich denke, der ist tot. Aber das habe ich auch gemacht. Und es war die erste CD, die ich ganz alleine gemacht habe. Die ich alleine aufgenommen habe. Ich habe einen Helfer, für den ich sehr dankbar bin, den stelle ich auch ab sofort als Angestellten ein für den Musikverlag, den ich habe und das Archiv. Der kennt alles, was Lucky je von sich gegeben hat an Tönen und was ich geschrieben habe. Der bringt Sachen an, reine Schätze und auch ist aber hübsch. Das hast du geschrieben. Sag, was ist er? vergessen. Ich habe viele Sachen, weil wir auch immer sehr viel gemacht haben. Das haben wir nicht gebraucht. Vergessen, was anderes gemacht. Und irgendwo ist es auf irgendeiner MIDI-Datei gespeichert oder auf einer Festplatte oder in irgendwelchen Archiven gelandet. Und der Patrick Vogt findet alles. Und was ich in der Zeit geschafft habe, zu machen und also wie, von dieser CD mal ganz abgesehen, aber auf die Bühne zu stellen, das ist etwas, wo ich sage, die Leute haben es gemerkt und die Leute, wenn ich auf die Bühne komme am Schluss der Vorstellung und mich verbeuge, dann gibt es einen solchen großen Applaus. Und wenn ich mit zur Autogrammstunde gehe, dann erfahren wir so viel Herzlichkeit und jeder sagt, ist das schön, dass das alles weitergeht. Und das ist ja besser, als es je gewesen ist. Und mehr kann ich nicht tun, als dass ich einfach nur Qualität dagegen setze.
Früher kannten ja, sagen wir, die Menschen im Osten Deutschlands hauptsächlich den Traumzauberbaum. Merken Sie jetzt auch, dass das mehr wird im westlichen Deutschland?
Es gibt zwei Gründe. Erstmal haben wir eine Avantgarde, die vor und nach der Mauer rübergemacht sind. Herr Lucky immer sagt, die sind alle rübergemacht und dort Lehrerin sind. Oder Lehrer sind. Da gibt es welche und dann gibt es auch eine ganze Bevölkerungsgruppe, wo die Großeltern dort lebten und die Kinder hier waren oder umgekehrt. Also die CD oder LP der Traumzauberbaum, die hat schon die Wurzeln in andere Bereiche ausgesteckt. Die gibt es auch Lieder davon in Polen und in der Schweiz gab es eine Truppe, die hat das gespielt und also in anderem deutschsprachigen Raum. Aber das ist sehr minimal. Im Prinzip halten sie die Türen zu. Sie halten die Türen zu. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Jetzt wieder Weihnachten kam ja diese große Weihnachtsshow, wo dann Herr Sokowski aufgetreten ist. Und da hatte ich ihn gefragt, sag mal, kannst du nicht mal dort eine Redaktion fragen, dass wir dass meine Truppe dort, wir haben so schöne Weihnachtslieder, wir haben so schöne Lieder. Und ich habe es schriftlich gesagt, das geht gar nicht, weil er muss selber sehen, voller Mühe, dass er da festhält und er kann er niemanden mit rein empfehlen oder das geht gar nicht. Nein, der war nur Schiss, dass wir wirklich kommen.
Der hat ja zur ähnlichen Zeit angefangen, quasi die Geschichten, die da auch angefangen haben, ne? Im Westen dann halt.
Ja, später schon. Ich halte ihm immer sehr zugute, dass er mit Kindern gesungen hat, als es im Westen keine gemacht hat. Denn im Westen gab es keine neuen Kinderlieder. Es wurde nicht mit Kindern gesungen, wie bei uns in der Schule, weil das war ein Rudiment aus den 68er Zeiten, weil die sagten, mit Kindern singen, das war bei Hitler. Also ganz im Ernst. Man sang nicht in der Schule. Die sagten, das hat man früher so bei dieser Hitlerjugend, da haben die Kinder immer gesungen und das machen wir nicht mehr. Also und dann gab es in Hamburg einen Professor Adamek, der hat ein Buch geschrieben darüber, dass man wieder singen müsste mit den Kindern, weil sich die Stimmbänder sonst verengen. Also er erfand das Singen mit Kindern. Und es wurde auch eine Kindergärtnerin ausgezeichnet, weil sie mit Kindern sang. Und da habe ich jetzt mal alle die Macke. Wir waren eingeladen, Lucky und ich, wir saßen da in diesem Gremium. Und dann sagt er, Moment, ich komme aus dem Osten. Nein, ich kann Ihnen helfen. Wir haben immer gesungen. Kommen Sie zu uns, wurde ja auch gefilmt dort. Das wurde also auch alles gefilmt, wie diese Kinderrednerin auftrat, wie die gesungen hat. Ich sage, kommen Sie zu uns. Also die haben also hier gefilmt. Kindergarten, Traumzauberbaum, die Griff hinter sich, Gitarre. Na, was singen wir denn mal? Und dann ging das los. Hier in der Schule, wo ich wohne, die Direktorin hat mal auf zwei Finger gepfiffen, da kamen die Kinder angestürzt. Wir singen mal. Das haben die alles rausgeschnitten aus dem Film. Die haben den ganzen Osten rausgeschnitten, weil da war das Singen nämlich, das musste man nicht neu erfinden. Und in diesem Gremium dort sagten die dann zu mir, ja, aber singen, aber welches Lied gut? Dachte ich, die haben alle. Das war so typisch.
Ja, das, ne? Was
ganz, ganz typisch. Da habe ich gesagt, na, welches Lied gut? Naja, also Spaniens Himmel, die Partei, die hat immer recht. Und habe so ein paar Titel aufgezählt, es war eisiges Schweigen. Und dann kam Quasthoff dazu, Quasthoff, der Counter, also dieser Bassbariton.
Mhm, ja.
Und der lachte dröhnend. Seine Freundin zu der Zeit war, und seine Frau, das war eine Kindergärtnerin aus Sonneberg. Und der kannte dadurch alles, was wir gemacht haben. Und der hat sich köstlich empfunden darüber, ne? Was da für eine Unkenntnis ist. Aber ich habe es erzählt, weil es ist bis heute so. Das ist ja schön, wenn die das erste Mal hören zum Beispiel, oder es sind ja inzwischen 14 CDs, na, ist das nicht sowas aus dem Osten? Und ich dann aber sage, ja, 5 Millionen Mal verkauft, dann gibt ein Ruck in dem Körper, was, das haben wir nicht gewusst. Ne, das war also, das ist immer etwas, man muss mit Zahlen kommen, mit Erfolgen kommen. Die Sache an sich muss belegt werden und es ist leider Gottes so, wenn die Medien das nicht begleiten, die Medien die Medien bestimmen im Fernsehen, was man hören soll, was man sehen soll, was ist richtig. Und wenn man nicht in den Medien ist, dann gibt es einen nicht.
Und auch, wie es eingeordnet wird. Also ja, wenn es jetzt tatsächlich so eingeordnet wird, das ist was im Osten gemacht wurde, dann muss man es, habe ich das Gefühl, muss man es immer erstmal rechtfertigen, dass es jetzt nicht ideologisch geprägt ist.
Aber ich mache mir da überhaupt nichts mehr draus. Ich hätte gerne den Markt.
Ja.
Für die Platten zu verkaufen, das ist richtig. Die Kinder am besten, tun mir leid. Also ich meine, gut, ja, wenn die sehen, Kinder sind Kinder. Wir sind ja schon öfter da aufgetreten. Dann sind die begeistert. Die gehen genauso mit wie unsere Kinder. Der Unterschied ist nur, dass bei uns Dresden Kulturpalast zum Beispiel singt der ganze Saal mit. Und im Westen halt noch nicht. Aber wir werden kommen. Wir werden kommen und es ist wir, ich finde, wir uns vor der Wende musste uns ja auch der Osten in Anführungsstrichen genügen. Und die Leute lieben uns. Warum soll ich denn unbedingt Wert auf den Westen legen, wenn die mich gar nicht haben wollen? Ne, dann sollen sie doch bleiben.
Ja. Ich habe eine Kollegin aus Potsdam, die jetzt auch in Stuttgart arbeitet und die jetzt auch Mutter ist und mit ihren Kindern jetzt auch die alten Sachen hört, aber auch die neuen, also Rosenhof und die waren dann auch bei einer Show, da war das Kind, glaube ich, noch nicht dabei, wollen jetzt aber mal zum Abend gehen und klar, wenn die Eltern das kannten, dann geben sie natürlich gerne an die Kinder weiter, aber ich habe es auch bei mir festgestellt, wo ich dann, also 89, 90, da hatte ich das ja noch im Gepäck, die Schallplatten und so, wenn man das dann so seinen gleichaltrigen Freunden vorstellt, da ist es schon schwer, dafür Begeisterung zu wecken, weil die natürlich was ganz anderes kannten als ihre Kinderlieder und jetzt ganz schwer sich auch damit sich damit auseinandersetzen wollten, habe ich dann festgestellt. Und dann fand ich das auch so schade, weil ich dachte, das sind noch tolle Lieder. Also hört euch das mal an.
Also man kann es denn, dann muss es den Kindern geben. Man muss es einfach den Kindern geben, also über die Schulen, den Kindern weitergeben, meine wachsen die Kinder damit auf. Dann hat man eben gerne das übersprochen. Wir haben ja auch mal angefangen damit. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass die Erwachsenen, die zu DDR-Zeiten gesagt haben, nö, wir wollen Rundfunk Kinderchor beibehalten. Es hat diese Ostschlüssel, ist es. Das ist etwas, aber wie gesagt, ich bin ein stolzer Ossi und sehe gar nicht ein, warum ich mich da irgendwo Klinken putzen soll. Natürlich möchte ich gerne in die Medien. Die Medien, als Lucky starb, haben gesagt, er habe sich den Medien auch nicht gerade angedient. Weil plötzlich haben sie gemerkt, wer das ist. Stimmt, ja, ist richtig. Aber ich werde mal, wenn ich mal nicht mehr lebe und es wird eine Weile hin sein, dann werden Lucky und ich so berühmt sein wie die Brüder Grimm. Und wenn die Zeitungen oder die Medien, die Zeitungen schreiben ja, das ist auch keine Medienschelte, die ich mache. Aber wenn die Redakteure das nicht von sich aus, sage ich mal, einfach in ein Produkt einordnen können, mit ihrem eigenen Wissen und Gewissen und sich immer danach richten müssen, was vorgegeben ist und was in irgendeiner Weise schon genormt ist durch ARD, ZDF oder eben westliche Künstler. Wir sagen zum Beispiel, sage ich auch mal, Westkünstler, weil man sagt ja immer, das sind Künstler und Ostkünstler. Mhm. Die merken den Unterschied gar nicht. Also ich meine, es merkt niemand diesen Sprachgebrauch, der ganz unbewusst ist. Es gibt Künstler und es gibt Ostkünstler.
Ja.
Und ich muss drüber lachen. Aber wenn ich ein junger Mensch wäre, und dann würde ich kämpfen. Ich muss es nicht. Ich habe doch schon. Ich habe 40 Jahre lang kann ich beweisen, wunderbare Sachen geschrieben zu haben. Lucky hat es vertont. Das kann uns keiner mehr nachmachen. Und es kann uns auch keiner nehmen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe insgesamt 5 Musicals auf die Bühne gestellt, also für mein Ensemble. Ich habe das Ensemble hochgefahren, dass inzwischen jeder weiß, dass wir kein Museum sind, dass wir immer weiter auf der Bühne immer besser wurden, dass auch Leute, die uns von früher kannten, war letztens eine da, die kam extra nochmal zur Autogrammstunde und sagte, ich war früher noch, als Lucky auf der Bühne stand auch da, ihr seid dann noch viel, viel besser als früher. Und das stimmt in der Tat. Die Mädels sind so gut, wir mussten ja auch den Star ersetzen, der da mit kleinen Finger gewunken hat und die Leute konnten lachen. Der hat ja diese geniale Begabung auf der Bühne gehabt. Und das zu ersetzen war nicht so einfach. Man kann niemanden ersetzen, aber wir haben neue Stücke gemacht, wir haben es neu aufgebaut. Also wir, sage ich, weil sowas geht nicht ohne die Mithilfe meiner Mädels, die auf der Bühne stehen. Ich muss immer aufpassen auf der Bühne. Es ist ja jetzt so, dass ich immer, also die drei Hauptfiguren, wenn es um direkte Geschichten geht. Das Geburtstagsfest zum Beispiel ist ein, was machen wir jetzt zum 40. Jahrestag, und da ist ja die Aga Knack dabei. Hm. Aga Knack, Moosmuschel, Waldwurfel. Ich muss aufpassen, dass die Aga Knack nicht Lieblingsfigur der Kinder wird. Die hat also so eine Dominanz, weil das ist toll, also richtig mal so etwas machen, was man nicht darf, aber hinterher ist wieder gut, und also ist die ganz wichtige Figur. Und Waldwurfel, der immer dazwischen steht, zwischen den beiden Weibern, die eine motzt sich auf für ihn, und Moosmuschel ist einfach, das ist doch mein Freund. Kann man nicht auch zu dritt befreundet sein? Die Fragen, die sind natürlich die immer neue Fragen, die dazukommen. Und wie es ja auch bei Rosenhof ist, wo dann auch die zu dritt schon durch die ganze Geschichte laufen.
Die Musical-Tour hat die hat ja später begonnen, also nach der Wende erst. Also vor der Wende gab es das noch nicht auf der Bühne, oder?
Na, vor der Wende war es mehr ein Konzert. Da war Lucky und eine Sängerin, und es ging meistens um die Lieder und ging roten Faden drumherum. Und es wurde aber immer mehr. Das wurde immer, immer größer, bis es dann wirklich richtige Musicals waren.
Und Sie leben jetzt auch nicht nur von diesem Erfolg, sondern Sie haben ja gesagt, Sie machen weiter Platten. Und
natürlich,
auch diese ganze Vorstellungsgeschichte, und dass Sie jetzt, also ich glaube, später geht es ja dann auch noch wieder auf Reisen heute, weil heute Abend wieder Vorstellung ist. Sie halten das einerseits am Leben, aber Sie fügen auch immer wieder noch neue Sachen hinzu. Also gerade diese Musical- und diese Live-Geschichten, die jetzt...
Ja, ich mache auch einen Kinofilm, Traumzauberbau.
Genau, da wollte ich gerade noch...
Und da gibt es auch einen zweiten Teil dann, und wird es auch noch einen dritten Teil geben. Dann mache ich auch noch... Man kann eigentlich alle Geschichten, bis auf Schlaps und Schlumpe ist eine Puppensache. Die kann man alle verfilmen. Als Spielfilm und als Animationsfilm. Das hier wird... Traumzauberbaum wird ein Animationsfilm. Und hätte ich gewusst, wie lange das dauert, hätte ich einen Spielfilm gemacht. Mit süßen kleinen Schauspielern, da kenne ich genug, weil ich mache auch jedes Jahr eine Schulinszenierung mit 450 Kindern, die alle auf die Bühne kommen, und was unheimlich viel Arbeit macht. Hm. Und mich immer frage, mein Gott, warum tue ich mir das an? Also ich hätte genug, wo ich sage, ich kann hier
das Jahr gut
Film ganz alleine, ja, ganz alleine machen. Aber Kino kann ich machen, ich kann auch Bücher schreiben. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Zeit. Und ich habe die neue CD, die Geschichte, schon im Kopf. Das sage ich jetzt nicht, ich verrate das nicht, weil nicht, dass die das machen, aber heute ist Ideenklau nicht mal mehr ein Kavaliersdelikt. Das muss man so aufpassen, wirklich. Das habe ich oft genug erlebt. Aber ich habe eine neue CD im Kopf, ich werde ein Buch schreiben, auch ein Buch, was ich lesen kann, was ich für Kinder vorlesen kann, auch über den Traumzauberbaum, und ich kann auch andere Geschichten machen. Nur das ist allerdings wahr, ich werde also jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, anfangen, einen Roman für Erwachsene zu schreiben. Würde ich gerne machen, aber da sage ich mir, bleib bei deinen Leisten, mach das, wo ich auch... niemanden groß überraschen muss. Klar schreibe ich ein Buch über uns, aber das wird ein biografisches. Ich werde ein Buch schreiben über Lucky und über mich, und vielleicht kommt das zu seinem 80. Geburtstag raus. Zum 75. schaffe ich es nicht. Da muss ich den zweiten Film machen bis dahin und das Buch für die Kinder. Also tun habe ich genug, das will ich sagen. Ne?
Okay, also ich bin gespannt auf alles, und
ich auch.
Ich finde es nach wie vor toll, dass es eben nicht so kitschige Sachen sind, sondern dass das wirklich schöne Sachen sind, die schon emotional sind, aber die nicht so in dieses, wie Sie gesagt haben, banale, triviale und Eierpopeia.
Man muss auch immer, also abrutschen. Ich liebe es auch, seit Lucky sehr geliebt, den Dingen etwas die Spitze abzubrechen. Ne? Und wenn ich von Engeln rede, dann fahren die eben Straßenbahn. Und dass man also nicht irgendwelche, es muss auch etwas, was Witziges sein. Also ich liebe Kitsch, zu Weihnachten besonders. Aber in Geschichten muss man dann rechtzeitig einen Knick machen. Etwas reingeben, um die ganze Sache, dass das nicht zu süß wird. Ne?
Und das gelingt Ihnen nach wie vor.
Ich glaube, ich kann gar nicht anders.
Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, ich hätte noch ganz viel mehr fragen können. Das machen wir dann spätestens, wenn der Film raus ist und... dass es diesen Podcast noch gibt, dass Ihre Projekte da bis dahin noch gibt, das bezweifle ich gar nicht. Vielen Dank, Monika Erhardt, für das lange Gespräch, und schöne Weihnachten schon mal jetzt. Mhm. Vielen Dank.
Und ich wünsche viel Erfolg mit diesem Podcast. Das finde ich eine tolle Sache.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke.
Ja, und schöne Weihnachten und gutes neues Jahr und alles.
Wir können auch schon frohe Ostern wünschen, weil wenn es nächstes Jahr rauskommt, dann lieber noch mal schöne Ostern wünschen.
Oh ja, ja, ja. Also eine gute Zeit wünsche ich.
Dankeschön. Und,
heile, heile Puste, dolle Pusten musste, Pusten heilt den großen Schmerz, Pusten heilt das kleine Herz, dass es wieder Hopsen tut. Heile, heile wieder gut.
Heile, heile Puste. Monika Erhardt hat mich im Nachgang unseres Gesprächs gebeten, mit diesem Lied Reinhard Lacomi ebenfalls noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Diesen Wunsch habe ich sehr gerne erfüllt. Und damit endet Staatsbürgerkunde Folge 83. Zu Gast waren dieses Mal Annika, Monika Erhardt und Sören Marutz. Das Titelbild stammt wie immer von Chivago. Ambient One ist das Titelstück aus der Feder von Wolfgang Wörle. Unterstützt wurde diese Folge vom DDR-Museum Berlin und euch, meinen Hörerinnen und Hörern. Einige von euch unterstützen mich bereits mit kleinen oder größeren Überweisungen auf das Staatsbürgerkunde-Konto. Mein Dank seit der letzten Folge geht hier an Grit, Bianca, Charlotte, Anne, Mirko, Mario, Martin, Christoph und Matthias. Ihr helft mir dabei, die Kosten für diesen Podcast wieder einzuspielen. Das sind neben Serverkosten auch Reisen zu meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, die Arbeitsleistung von Chivago für die Anfertigung der Coverbilder oder auch die Lizenzzahlungen an die GEMA für die verwendete Musik und wie zum Beispiel diese Folge nicht so gut funktioniert hätte. Jeder Euro von euch hilft dabei, Staatsbürgerkunde zu dem Podcast über das Leben der DDR zu machen, den ihr gerne hört und den ich gerne produziere. Was eure Unterstützung auch möglich machen kann in 2019, möchte ich jetzt noch ganz am Ende der Folge enthüllen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die erste Folge im neuen Stil, Staatsbürgerkunde Folge 79, Abgehört. Darin war unter anderem Phonotypistin Evita zu Gast, die über ihre Arbeit berichtet hat. Sie hat für mich im Nachgang die komplette Folge transkribiert und dieses Transkript ist seit kurzem im Webplayer bei der Folge abrufbar. Klickt einfach mal auf den Button Transkript unter den Abspielbuttons bei der Folge und ihr seht jedes Wort und jeden Satz, der in der Folge gesprochen wurde und von wem. Der Text läuft mit dem Audio des Podcasts mit, ihr könnt aber auch auf eine Stelle im Text klicken und die Abspielposition springt sofort an diesen Punkt. Zudem ist der komplette Text durchsuchbar, was nicht nur der Auffindbarkeit durch Suchmaschinen hilft, sondern auch zum Beispiel Menschen mit Hörbeeinträchtigungen oder Schulen, die den Podcast im Unterricht einsetzen und konkret mit dem Gesagten arbeiten möchten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ab sofort jede Folge mit einem Transkript, erstellt durch Evita, ausstatten könnte. Ich möchte und werde Evita für ihre Arbeit natürlich offiziell beauftragen und bezahlen. Und dafür brauche ich weiterhin eure Hilfe. Wenn ihr mit einem Betrag eurer Wahl und gerne auch per Dauerauftrag dieses Projekt unterstützen wollt, auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Punkt Unterstützen die Daten des Podcast-Kontos. Und auch wenn ihr nicht finanziell beitragen könnt oder möchtet, danke an euch wie immer fürs Zuhören, fürs Kommentieren und Empfehlen. Ich und der Podcast bleiben auch nicht zuletzt dank euch Hörerinnen und Hörern und euren Fragen, Ergänzungen und Rückmeldungen im 8. Jahr der Existenz von Staatsbürgerkunde neugierig und motiviert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Martin.